teilweise war SAP einfach gesetzt. Da gab es gar keine Alternative und da wurde auch nicht groß verglichen. Und von daher öffnet das den Markt und du sagtest vorher, ein Verteidiger, wir wollen angreifen in dem Markt. Wir haben also eine klare Strategie vor ein paar Jahren mal rausgegeben. Wir haben unsere Software, wir erneuern sie schrittweise und bauen auch Teile komplett neu, weil wir der Meinung sind, da müssen wir uns für die Zukunft anders aufstellen. Und wir machen das unter anderem, weil wir auch genau in diesen, ja, darf man sagen, SAP-Markt rein wollen, also zu größeren Stadtwerken oder Regionalversorgern. Das trauen wir uns inzwischen tatsächlich ganz gut zu, haben auch, glaube ich, für die ein ganz gutes Lösungsangebot.
Hallo, ich bin Timo Eckers von Utility 4.0, dem Business-Podcast von mir und Oliver Dolesky über die Zukunft der Energiewelt. Zu mir lade ich Menschen ein, die noch etwas vorhaben für eine klimapositive Energiewelt. Jungs und Mädels aus jungen Startups, aus etwas älteren Scale-Ups, genauso wie Innovatorinnen und Führungskräfte aus der neuen und alten Energiewirtschaft. Besonders reizen mich Gäste, die die Dinge etwas anders oder etwas schneller machen als gewohnt. Von ihnen will ich wissen, was sie antreibt und wo sie es noch hinführen soll. Dabei haben wir die Zeit, die nötig ist, um in Ruhe hinter die ersten Sätze zu schauen, um Dinge wirken zu lassen und um gerne noch einmal hinterher zu fragen. Utility 4.0 soll euch, mich und meine Gäste auf neue Gedanken bringen. Heute zu Gast ist Dr. Volker Kruschinski, Vorstandsvorsitzender der Schleupen AG. Aufgenommen haben wir die Folge Ende November letzten Jahres und ihr werdet sehen, dass wir in der Mitte so ein paar kleine technische Probleme hatten. Ich habe das aber drin gelassen, weil Volker da ein paar schöne Geschichten aus der Lochkartenhistorie von Schleupen zum Besten gibt. Worüber sprechen wir noch? Über Volker natürlich, über seinen Weg, angefangen vom ZX81 als junger Bursche bis zum Schleupen-Vorstand heute. Wir sprechen über Schleupen in der Vergangenheit, heute den Umzug ins neue Headquarter, die Sicht auf diese neuen Anbieter, über den Tüger-Deal. Wir sprechen auch darüber, warum die Wahrnehmung vielleicht so da ist, dass Schleupen relativ ein System ist, wo man nicht so gut drankommt als Anbieter von draußen. Wir gucken, wie Schleupen organisiert ist als Unternehmen, wie agil auch der Vorstand tickt und ja, wohin es geht mit der Energiemarkt-IT, speziell im Bereich der Abrechnung. Trigger für mich waren so ein paar Sachen oder zwei Sachen eigentlich. Sie ziehen ja um ins neue Büro und ich habe dann so keck gefragt, aber ihr seid jetzt nicht ganz oben im Vorstand, ne, so klassisch, und ihr habt jetzt auch keine Vorstandsparkplätze. Haben sie doch, hat er ehrlich bejaht, und ja, vielleicht merkt ihr die Pause da bei mir, wo ich gedacht habe, wie passt das jetzt dazu? Vielleicht konnte ich ihn auch so ein bisschen da sensibilisieren, ob das so eine geile Idee ist und ob man das vielleicht ein bisschen anders machen kann. Anderer Trigger für mich war, dass er eigentlich ganz gerne podcastmäßig unterwegs ist bei dem Gemischten Hack, bei Felix Lobrecht und Tommy Schmidt, was ich auch wieder ganz, ganz cool finde. Insofern, ja, das hat so ein bisschen resoniert. Und jetzt viel Spaß mit Volker und auf geht's. Also, herzlich willkommen bei Utility 4.0. Heute habe ich einen super spannenden Gast hier für euch. Und zwar ist das der Volker Kruschinski. Und ich sage erstmal, hallo Volker.
Hallo Timo, grüß dich.
Grüße dich. Es ist eine Folge, auf die ich mich ganz besonders freue. Und ich freue mich auch, dass der Volker der Vorstandsvorsitzende ist bei der Schleupen AG. Da Bock drauf hat, sozusagen sich hier mit mir vor so ein Mikrofon zu setzen. Und ja, das ist einfach sehr spannend, vor allen Dingen, weil ich schon ganz viele Podcasts auch schon gemacht habe zum Thema IT-Technologie in der Energiewirtschaft. Was ist das Gute, was ist das richtige System? Und bislang hatte ich halt immer sozusagen die Angreifer hier am Start, die sozusagen in diesen Markt rein wollen. Und heute freue ich mich ganz besonders, Volker, dass du da bist von Schleupen. Und ihr seid ja nun ein Unternehmen in der Energie-IT. Ihr seid schon ein bisschen länger am Start. Man kann durchaus sagen, dass ihr sozusagen, ja, seid ihr die Verteidiger nicht, aber ihr seid die schon da sind. Und die anderen wollen vielleicht dahin, wo ihr schon wart. Und ja, da möchte ich heute gerne mal mit dir ein bisschen drüber sprechen. Aber wie wir es am Anfang immer machen, erstmal so die erste Frage: Wie war denn dein Tag heute? Was hast du so gemacht?
Ja, der war tatsächlich relativ stressig heute, ne? Wir sind mitten im, ja, auf der einen Seite tatsächlich die Sondermaßnahmen Corona, was alles organisiert werden muss.
Ja, was müsst ihr da mit
diesem Thema?
Also immer wieder gucken, was geht, was geht nicht, ne? So.
Genau, was geht nicht. Jetzt Testpflicht, Einführung, 3G, 3G-Kontrolle, was darf man fragen, wie fragt man, wie macht man das? Ja. Effizienz, wen lässt man am besten direkt zu Hause? Also da ist immer wieder was Neues und versuchen dann natürlich die meisten Mitarbeiter entsprechend zu schützen. Und das ist irgendwie jetzt so eine Standardaufgabe der letzten anderthalb Jahre geworden. Aber jetzt so die letzten 2 Wochen hat das nochmal Fahrt aufgenommen.
Ja klar, man merkt es ja, ne? Also und habt ihr da immer so eine kleine Runde, die dann immer wieder tagt, was gibt's Neues, wie müssen wir reagieren, wie müssen wir kommunizieren, stelle ich mir vor, oder? So eine kleine
genau,
Taskforce.
Es heißt so schön klassisch bei uns Krisenstab.
Ja.
Wir haben Tagen tatsächlich einmal in der Woche im Krisenstab, sprechen die Sachen ab und haben dann bei uns so einen internen Kanal im Intranet, wo wir dann auch sehr, sehr viel kommunizieren, damit alle Mitarbeiter dort alles Neue direkt wissen. Also das ist einer der Hauptpunkte heute gewesen.
Was hat dich noch gestresst heute?
Ja, gestresst so halb, wir ziehen um.
Ja,
ja, Umzug. Irgendwie getraut, das war noch vor Corona, eine riesen neue Firmenzentrale zu bauen.
Ja.
Jetzt fast fertig und ich sitze hier wirklich im Büro und habe gepackte Kartons, also richtig klassisch, wie man sich das vorstellt, Umzugskarton. Und habe da die Sachen reingeräumt, bin irgendwie spät dran, weil ich mich mit 1000 anderen Sachen beschäftigt habe. Ja. Muss aber jetzt langsam einen Krempel packen, damit wir dann auch pünktlich irgendwann Anfang Dezember rüberziehen können in unser neues Gebäude. Und das so zwischen Vorfreude und noch ein bisschen letzte Arbeit, die man hat.
Ja. Also du bist jetzt in Moers, ne? Ist das richtig, oder?
Genau, ich bin heute in
Moers. Das ist ja auch eure, ich weiß gar nicht, ob ihr seid ja gegründet irgendwo in Süddeutschland, in Ettlingen habt ihr auch noch einen Standort, aber Moers ist sozusagen die Zentrale im Moment, oder?
Genau, Moers ist mit Abstand der größte Standort. Firmen sind noch tatsächlich Ettlingen, das ist auch unser zweitgrößter Standort, aber Moers ist am größten und ich sitze, mein Büro ist in Moers und wie bei den meisten Schleumen Mitarbeitern auch.
Und was habt ihr jetzt, ziehst du einfach sozusagen über die Straße oder ist es in Moers, habt ihr da ganz neu gebaut oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, wir haben tatsächlich ganz neu gebaut, ein komplettes Gebäude, ein Riesenprojekt für uns. Wir sind im Moment ja in 3 Gebäuden in Moers unterwegs und ziehen jetzt aus allen 3 Gebäuden zusammen, haben die Quadratmeterzahl nochmal vergrößert. Aber es ist tatsächlich gegenüber auf der Straße. Also wir sind jetzt hier in einem, oder ich bin in einem der alten Gebäude, was wir angemietet haben, in einem Gewerbegebiet und da waren noch Flächen frei und da haben wir jetzt selbst gebaut.
Und wie viele Leute ziehen da jetzt rein in dieses Gebäude?
Ja, so ungefähr 300 Mitarbeiter ziehen ein. Also schon relativ groß, hat noch ein paar Reserven für 350, 60 Mitarbeiter, finden da Platz. Und spannende Geschichte für uns.
Und wie habt ihr, also jetzt ist dann da mitten Corona ja dazwischen gekommen, ne? Und diese ganze Homeoffice-Debatte und rein und raus. Was hat das mit dir gemacht? Irgendwie hast du dann zwischenzeitlich mal gedacht, ob das jetzt eine gute Idee war oder habt ihr die Pläne nochmal wieder ganz über den Haufen geschmissen und gesagt, wir müssen es irgendwie anders machen? Hat das irgendwie euren Umzug beeinflusst?
Also drüber nachgedacht hat man schon mal. Ne? Ist das jetzt nur das Richtige? Wie wird sich so die Arbeitswelt in Zukunft begeben? Aber wir sind da weiterhin fest von überzeugt. Man zuckt immer so zwischendurch ein bisschen zurück, weil jetzt im Moment ja gar keiner da ist. Und ich habe eben gesagt, 300 Leute ziehen ein. Im Moment sind in den anderen Gebäuden ja vielleicht 20, 30 Leute. Der Rest ist im Homeoffice. Ja. Von daher lässt sich das so ein bisschen schwer darstellen. Wir haben auch sehr, sehr viel uns Gedanken gemacht, wie man dann in Zukunft zusammenarbeitet. Mussten das aber nicht verwerfen. Also da hatten wir uns vorher schon Gedanken gemacht. Wir haben so ein Konzept, keine Großraumbüros, kleine Büros und Kommunikationsflächen, wo dann sehr viel Interaktion stattfinden soll. Und ich hoffe, das geht dann demnächst wieder. Und das sehen wir auch für eine Nach-Corona-Zeit auch für sinnvoll und richtig an.
Aber ihr habt das jetzt in Corona, ich meine, ihr seid ein IT-Unternehmen, wo ich denke, das ist für euch ein Fingerschnippen sozusagen, alles zu dezentralisieren. Vielleicht ist es das auch gar nicht, aber kannst du mal kurz erzählen, wie war so eure Corona-Zeit? Hat das gut geklappt mit dem dezentralen Arbeiten? Und gleich noch die Frage, was machst du denn, wenn jetzt die Leute sagen zum Teil auch, ja, die Firmenzentrale, die neue, schön und gut, aber ich möchte hier zu Hause bleiben. Habt ihr das auch, macht ihr das auch möglich jetzt? Ist das quasi auch eine weitere Option, die trotz dieser neuen Firmenzentrale für eure Mitarbeiter okay ist oder auch für dich und für eure Führungsmannschaft?
Ja, genau. Es hat relativ gut geklappt. Also zum Anfang muss man so ein bisschen Technik noch besorgen und Internetleitungen etwas breiter machen, damit das alles klappt. und unsere Zugänge von außen erhöhen. Von daher hat das ganz gut geklappt. Wir hören aber auch von vielen Mitarbeitern, Mensch, so das Wahre ist es nicht. Und ein bisschen Austausch. Und ich würde auch gerne mal wieder zurück ins Büro. Ja. Und was wir so gemerkt haben, gerade so die Kreativität leidet so ein bisschen runter. Da ist so direkter Austausch tatsächlich immer ein bisschen besser. Und von daher haben wir uns jetzt eigentlich auf so ein hybrides Konzept geeinigt, sind da auch schon in der Absprache oder haben uns eigentlich schon mit Mitarbeitervertretungen auseinandergesetzt und geeinigt und bieten jetzt für alle Mitarbeiter weiterhin mobiles Arbeiten an,
ja.
Wo der Mitarbeiter relativ frei entscheiden kann, 1-2 Tage die Woche zu Hause zu sein. Und haben aber auch feste Tage, wo jeder da sein sollte, allerdings nicht firmenweit, sondern das wird dann in den einzelnen Teams organisiert, um dort auch tatsächlich den Austausch zu schaffen. Und ich sage immer, das neue Gebäude muss so toll sein, dass alle Leute da gerne hinkommen.
Ja. Jetzt
auch bin ich ziemlich sicher. Und von daher wird es so einen Mix zwischen den Vorteilen von Homeoffice geben und einer tollen Arbeitsatmosphäre.
Ja, bist du denn eher so ein Vorstand, der so à la Kapitän auf dem Schiff immer gerne da ist? Oder nimmst du dir jetzt auch mal so neue Freiheiten und sagst, nö, ich bleibe jetzt zu Hause und mach von da?
Ja, ich war tatsächlich sehr lange Zeit immer da. Ja. Genauso wie du das beschrieben hast. Man hat da so das Gefühl, man muss als Letzter noch anwesend sein. Ja. Das hatte ich dann auch im kompletten letzten Jahr durchgezogen. Hab dann aber während so der größeren Lockdown-Phase auch gemerkt, das macht gar keinen Sinn, wenn ich hier bin und kein anderer da ist oder nur wenige andere da sind. Und habe mich jetzt auch so dran gewöhnt. Ich bin meist so 2-3 Tage in Moers oder in meinem Homeoffice, also so die Hälfte der Woche und mischt das so ein bisschen.
Ja, also so ging es ja auch vielen. Am Anfang kopiert man einfach so das, was man sonst auch gemacht hat, merkt aber zu Hause funktioniert das irgendwie gar nicht, wenn ich genau dasselbe mache, wie als wenn ich ins Büro gehe. Ne? Also ich selber muss immer wieder auch selber rausfinden, wie bin ich heute drauf, was muss ich machen, bin ich konzentriert, bin ich abgelenkt, bin ich verhibbelt. Und ich merke auch, dass das von jedem Einzelnen schon auch immer mehr abfordert, sodass man in sich reinhorcht und auch ein bisschen eine Mischung aus Disziplin, Kreativität, das muss man alles selber jetzt sozusagen machen. Und oft verballere ich auch einfach einen Termin, weil keiner an meinem Tisch vorbeigeht und sagt, Timo, hier ist doch jetzt Meeting, ne? Und dann gucke ich meinen Kalender, ich denke, oh Scheiße, den schon wieder vergessen. Aber okay, da können wir ja vielleicht nachher nochmal drauf zurückkommen. Es macht natürlich was mit so Firmen auch, ne? Also da ändert sich ja auch so eine Kultur, wenn so Strukturen sich verändern, wo man wie arbeitet. Und ich bin da immer ganz neugierig und wie das sozusagen so klappt, weil man hört ja auch aus der Branche immer so ein bisschen, ja, der Zugriff fehlt mir, aber man hört da auch so ein paar kulturelle Sachen raus, wo man sagt, ja, da scheint mit der Kultur vielleicht auch irgendwas nicht so ganz in Ordnung zu sein, wenn Leute immer den Zugriff immer noch brauchen auf Leute, damit irgendwas funktioniert und fertig wird. Vielleicht können wir da nachher nochmal ein bisschen reingucken. Aber okay, das ist dann Corona. Aber jetzt nochmal vielleicht zu dir als Person. Wo kommst du eigentlich her? Was bist du für ein, wo bist du groß geworden? Was muss man so verstehen, um den Volker zu verstehen, wenn es so um deine Jugend geht? Wo bist du so groß geworden? Wie muss man sich das vorstellen?
Ja, ich bin tatsächlich, außerhalb würde man sagen, Kind des Ruhrgebiets. Bin also tatsächlich in Mahl aufgewachsen.
In Mahl, das ist da, wo der Grimme-Preis verliehen wird?
Ja, genau, also hohe Kultur eigentlich, ja, aber in Wirklichkeit war es damals eine Bergbau- und Chemiestadt oder eine Chemiestadt ist es heute noch. Mhm. Bin eigentlich nie groß aus dem Ruhrgebiet dann auch weggekommen. Also habe dann in Bochum studiert und da dann auch gewohnt während der Promotionsphase und bin dann irgendwann auch tatsächlich wieder nach Mahl zurückgezogen, weil man da so seinen ganzen Freundeskreis hatte und ich habe irgendwie für mich gemerkt, ich kann lieber zum Job irgendwo hinfahren, anstatt zu den Freunden hinfahren, weil das vernachlässigt man dann, wenn man woanders unterwegs ist und dann kriegt man, glaube ich, so eine ganz gute Abgrenzung hin.
Ja.
Und das mache ich jetzt seit Jahren und habe mich da ganz gut mit arrangiert, eingelebt.
Kruschinski, das kommt irgendwie, das klingt so ein bisschen irgendwie nicht mega deutsch. Ist das irgendwo, kommt das irgendwo her, der Nachname, oder ist das ein...
Ja, natürlich, das ist klassisch Ostpreußen, wobei tatsächlich meine Großeltern aus da kamen und dann vertrieben worden sind nach so gewissen Ereignissen in den 40er, 50er Jahren, 40er Jahren des letzten Jahrtausends. Und von daher eigentlich seit jeher hier in der Gegend beheimatet.
Und ist das Preußische, wenn du es gerade sagst, ist das was dich auch ein bisschen anmacht, wenn man das immer so mitkriegt, so was Preußentum sozusagen ausmacht?
Also genau, also ich glaube in der Richtung ziemlich. Also ich bin schon sehr diszipliniert und ehrgeizig und habe meine Tage in der Regel sehr gut strukturiert und ich glaube, da sind dann so die alten preußischen Wurzeln bei mir.
Sind ja nicht die schlechtesten Gene, die da man mitkriegt. Und okay, dann bist du also mal zur Schule, so ganz normale Kindheit sozusagen.
Genau.
Ich fragen, hast du Geschwister auch? Oder
genau, Bruder, Schwester, bin der jüngste Kind. Ja. Bei 1,90 Meter Körpergröße war ich immer der Kleine.
Echt? Sind die anderen noch größer? Oder?
Nein, mein Bruder.
Ach so, weil du der Kleinste war, okay.
Weil ich der Jüngste war, ne? Also mein Bruder ist tatsächlich größer, meine Schwester ist kleiner.
Ja.
Das wäre auch bei 1,90 schwer schaffbar für viele Frauen. Ja. Aber ich war dann immer der Kleine zu Hause und woanders war ich immer der Lange. Also von daher immer schöner Gegensatz gewesen.
Cool. Und dann Schule und Abi und studiert hast du dann was nochmal genau?
Genau, dann ging es tatsächlich nach Bochum und ich habe Elektrotechnik und Nebenfach Informatik studiert.
Ja.
Und das ging dann weiter, dass ich dort auch promoviert habe in der Softwaretechnik, also promoviert in Elektrotechnik und Informationstechnik, wie es schon hieß.
Was hattest du denn für einen Computer in deiner Kindheit? Nochmal so abchecken. Ich bin ja so ein C64-Kind sozusagen.
Ja,
was hattest du da rumstehen?
Ich hatte tatsächlich einen der allerersten ZX81.
Ja, von
81 selbstgelötete Platinen hinten dran zur Speichererweiterung von 1K auf 16K.
Ja, was war da der mit dieser Folientastatur, dieses Ding?
Genau, Folientastatur, ja, kennst du aus.
Folientastatur. Ja, ein Freund von mir hatte das auch. Das war auch ein weirdes Ding mit diesen ganzen Sonderzeichen und so. Das war.
Ja, da waren die Befehle der Programmiersprache waren direkt auf den Folien vorgedruckt. Also für Schreibfaule war es relativ gut, aber war sehr spannend.
Der das gemacht hat, das war doch so ein John Sinclair oder irgend so ein...
Genau.
So ein
ja, ich weiß gar nicht, ob der John Sinclair hieß. John Sinclair war irgendwie ja so eine Romanfigur, aber war auf jeden Fall Sinclair, der Hersteller.
Ich weiß gar nicht,
wie hieß.
Und wie bist du da
damals? 10, 11 Jahre. Ja, durch tatsächlich meinen älteren Bruder, der das irgendwann mal anschleppte mit einem Freund und irgendwie einen Sponsor brauchte, damit wir uns selber einen anschaffen konnten. Und dann haben wir dann unser ganzes Taschengeld zusammengekratzt.
Und hab da den Fernseher blockiert, ne? Wahrscheinlich am Anfang so.
Genau. Na, es gab einen Ausrangierten, den wir nutzen durften und dann auf den das programmiert. Der muss ja damals nicht können, war schwarz-weiß.
Ja. Und danach, wie ging das dann weiter? Wie ging deine Computerhistorie dann?
Ja, das Klassische, C20, C64, ab und kurzzeitig mal ein Atari und dann ging das mit den ersten PCs los. Also von Anfang an, alles, was in der Heimbranche da war, war ich dann auch ständig dabei.
Cool, okay. Und dann hast du das im Studium dann auch, wie hieß das, Systemtechnik? Oder wie hieß das?
Elektrotechnik.
Aber da war noch irgendwas mit Informatik.
Genau, und Nebenfach Informatik.
Ach so, okay. Und hast du es dann weiter betrieben? War das dann irgendwie schon, also hast du es noch weiter verfolgt dann im Studium, sozusagen, dass du wusstest, du willst in diese Informatikbranche, beziehungsweise was hast du eigentlich nach dem Studium gemacht? Bist du da sofort, ich denke immer sofort, du bist immer und ewig Schleupen, aber das mag ja gar nicht stimmen, ne?
Ja, stimmt fast. Ja. Also es war tatsächlich Elektrotechnik. Habe ich mal angefangen, weil ich nicht in die Informatik wollte.
Ah, okay, gerade nicht.
Und bin dann trotzdem bei der Informatik gelandet, hatte also alle Vertiefungsgebiete im Bereich Datenverarbeitung, Softwaretechnik und war dann später auch am Lehrstuhl für Softwaretechnik, der ein Teil der Elektrotechnik damals war. Okay. Und fand die Kombination aber relativ gut. Also wir haben tatsächlich von Kraftwerksbetreibung, Messtechnik und dann bis hin zur Informatik gemacht.
Ja.
Und wie ging es dann weiter? Danach war ich während meiner Promotionszeit relativ viel auch beratend unterwegs, haben so neue Technologien. Damals kam ja gerade so Windows auf, grafische Benutzungsoberflächen, das war so mein Hauptschwerpunkt und Modellierung von Software, wie kann man Software generieren, wie kann man Software industriell erzeugen, das waren so meine Hauptthemen und war da auch sehr viel bei Firmen unterwegs und habe denen das gezeigt, wie sowas geht oder beraten.
Also du bist so eine Mischung, heute würde man sagen, wahrscheinlich so ein Frontendler, oder? So ein bisschen, das eine so grafische Benutzeroberflächen und aber auch Systemarchitektur, auch so ein bisschen im Keller, oder?
Genau, beides. Beides. Also damals hat man irgendwie alles gemacht auf einmal. Ja. Okay. Ja, also das habe ich tatsächlich beides gemacht. Ja, und irgendwann kam Schleupen AG auf mich zu und ich sollte mal deren neues Projekt bewerten und optimieren. Und da habe ich da scheinbar ein paar kluge Sprüche gemacht und dann haben sie mich gefragt, ob ich mir das auch zutrauen würde, es umzusetzen. Ja. Und so ist dann irgendwie Schleupen CS entstanden. Ja, Schleupen AG, genau. Also, du hast es ja vorhin mal in dem Intro schon gesagt, tatsächlich ein Unternehmen, was schon sehr, sehr lange am Markt ist, seit 1970 gegründet. Wir haben tatsächlich letztes Jahr, hätten wir gehabt, unsere große 50-Jahr-Feier, die ist dann kleiner, Corona-bedingt ausgefallen und war dann rein online leider. Und es gibt tatsächlich einen Herrn Leo Schleupen, der das Unternehmen gegründet hat. Erste Eintragung war, glaube ich, in Karlsruhe, ist dann relativ schnell nach Ettlingen gezogen mit dem Unternehmen und hat dann über die nächsten Jahre immer einige Partner dazu genommen. Unter anderem ein Partner, der in Moers saß, ein Herr Meier, der nämlich im Energiebereich tätig war. Und am Anfang ging es darum, vor allen Dingen Bilanzerstellung. Leo Schleupen war einer der Ersten, der das dann automatisiert auf so einem Computer hinbekommen hat, ohne dass irgendwelche Buchhalter stundenlang was ausfüllen mussten. Und er hatte das dann auf so Großrechnern realisiert. Und dann kam so die erste Frage, das kann man doch auch für Stadtwerke benutzen? Ja. Und dann kam die nächste Frage, naja, Stadtwerke, damals Abrechnung, das waren so meine Geburtsjahre, von daher kann ich es nicht wirklich mehr berichten. Aber ich hörte, das ging damals noch auf Lochkarten. Und Herr Schleupen ist tatsächlich ein klassischer Unternehmer, der dann gesagt hat, nee, wie alles schön programmieren hier auf den Rechnern, die man zur Verfügung hat, und hat dann eine Verbrauchsabrechnung gemacht. Und so ging das dann los über die Jahre.
Wir hatten ein paar technische Probleme, jetzt sind wir wieder da. Auch mal ganz gut, die Gedanken noch mal so ein bisschen zu rekapitulieren. Also wir wissen jetzt so ein bisschen, wer du bist, Volker. Wir haben noch mal ein bisschen kurz diese Schleupen-Geschichte nachgezogen, also die auch schon in den 70er Jahren dann begann, schon lange in der Energiewirtschaft. Und vielleicht können wir noch mal da ansetzen, als du jetzt so als noch frischer Absolvent oder nach den ersten Berufsjahren, du hast gesagt, du warst ein bisschen beratend unterwegs, dorthin gekommen bis zu Schleupen. Und die haben dir ja, du hast gesagt, die haben dir irgendwie ein neues Produkt gezeigt. Wie kannst du mal beschreiben, was du da vorgefunden hast und warum du so keck warst und gesagt hast, ja, kann man auch ein bisschen anders machen, was das damals so war?
Ja, das war damals tatsächlich so, noch im letzten Jahrtausend, so die letzten Jahre. Ja. Und da stand als großes Thema eigentlich in der gesamten Branche oder in vielen Branchen halt die Umstellung von damals pfeilbasierten Systemen mit diesen ASCII-Oberflächen, entweder blau-weiß oder orange-braun, was es da alles gab, hin zu grafischen Benutzungsoberflächen und Datenbanktechnologie an. Und das war genauso dieser Punkt, wo wir dann reinkamen mit dieser neuen Software-Generation. Die alte hieß bei uns schlichtweg Basic, weil es mit so einem Basic-Dialekt gemacht worden ist. Und jetzt ging es darum, wie stellt man dann die ganzen Verfahren jetzt auf Datenbanksysteme um, auf der einen Seite und auf der anderen Seite mit auf grafische Benutzungsoberflächen.
Ja, okay. Das war damals dann, auf dem, auf den Amigas und Commodores war es ja relativ früh schon da, aber das war dann so ein bisschen was consumerseitig wahrscheinlich dann auch schon weiter war und noch nicht sozusagen in dieser Profi-Ecke angekommen war, oder?
Das war die meisten Systeme, waren halt tastaturbasiert, ne? Navigation funktionierte damals über diese sogenannten F-Tasten, die man da noch hatte. Und Diskussionen, als wir unsere neue Software vorgestellt haben, waren Mausbedienung und wie viele Klicks man braucht und warum man die überhaupt in die Hand nehmen muss. Und wirklich alle unsere Anwender haben wir dann innerhalb von kürzester Zeit schulen müssen, überhaupt mit grafischen Oberflächen umzugehen. das war damals relativ neu, alles, was ich da im Windows-Markt tat. Und ja, da sind wir dann mit rein und darum wurde dann auch die neue Generation tatsächlich gebaut.
Okay, und wie bist du dann gestartet, also im Produktmanagement quasi, oder hast du dann auch wirklich entwickelt mit?
Ja, ich war tatsächlich, mein erster Jobtitel war Leiter Methoden und Grundlagen.
Wow, solche Titel gibt man den Leuten, wo man noch nicht so genau weiß, ist irgendwie was Gutes, aber wir wissen noch nicht, in welche Richtung es geht, so nach dem Motto.
Ja, genau. Nein, es war schon viel da, es war schon einiges da, es war noch nicht marktreif, was da war, und natürlich ging es darum, die tatsächlich Entwicklungsgrundlagen zu schaffen, wie denn so ein System auch in so einer Größe und Performance funktionieren kann und wie man gut Software entwickelt, indem man schon Bausteine vorgibt, indem man was einheitlich macht, indem man vernünftige Konzepte für Benutzerführung hat und. Also das war ein breites Feld, was ich da direkt zum Anfang hatte. Und dann ging es aber auch relativ schnell direkt in die Anwendung rüber, dass wir haben als erstes neue Figo an den Markt gebracht und dann sehr schnell danach auch das erste, ja, Verbrauchsabrechnung hieß es noch so schön, neudeutsch wird man jetzt Billing sagen, die dann auch sehr schnell entstanden ist.
So ein Modul heißt ja bei euch auch noch VA oder so, ne?
Genau, das heißt klassisch aus diesen Zeiten noch Verbrauchsabrechnung.
Genau, wie bei SAP, ne? Systeme, Anwendung, Programm, also ganz banale Wörter hinter so schönen so Abkürzungen, die man dann einfach jahrzehntelang durchzieht. Macht ihr noch was anderes außer Energiewirtschaft eigentlich?
Wir haben uns inzwischen von einigen anderen Branchen getrennt im Laufe der Zeit. Früher war Steuerberater ein großes Thema bei uns, damit ist Herr Schleupen ja auch noch begonnen, haben uns aber 2009 von verabschiedet. Wir haben noch einen kleineren Part, wo wir uns so mit Management-Informationssystemen beschäftigt. GRC, Governance, Risk und Compliance. Also wir sind einer der Marktführer im Risikomanagement-Bereich in Deutschland, wobei es da um tatsächlich Risiken im Sinne von Finanzrisiken geht.
Ja, nicht aus dem Handel oder auch?
Nee, nicht aus dem Handel. Also nicht von in der Energiewirtschaft, muss ich mal erklären, was das ist. Ja. Die sehen das so ein bisschen anders. Das ist tatsächlich auf Top-Management-Ebene, das Risikomanagement, was man da betreibt.
Okay. Gut, und dann bist du jetzt, wir müssen ja nicht jede Station durchgehen, aber jetzt bist du irgendwie nach wie vielen Jahren? Wie lange bist du jetzt bei Schleupen
quasi? Das sind jetzt 23 Jahre.
Von 23 also Jahre bis jetzt. Und wie lange bist du schon Vorstand sozusagen?
Genau, seit 2006 bin ich Vorstand geworden, als dann die ganze neue Generation lief. Ja. Ging auch damals der alte Vorstand so schrittchenweise in den Ruhestand. Also bin ja da mehr oder weniger dann der Nachfolger von Leo Schleupen geworden im Vorstand. Und seit 2014 bin ich dann auch Vorstandsvorsitzender geworden. Und wir haben den Vorstand immer so ein bisschen verkleinert und arbeiten jetzt mit zwei Vorständen. Und ich bin halt für den gesamten Energiemarkt zuständig.
Okay, gut, dann steigen wir doch mal ein beim Energiemarkt. Der ist ja auch nicht sozusagen in Bewegung, der Energiemarkt an sich, ne, glaube ich, die letzten Jahrzehnte jetzt noch mal viel mehr durch diese ganzen, durch die Digitalisierung, Corona, kulturell, was da passiert ist, aber auch durch die ganze Energiewende und jetzt nochmal alles beschleunigt. Da ist ja ordentlich Action, könnte man mal so sagen. Und ich frage mich natürlich immer, was braucht man da eigentlich für eine IT, um da mithalten zu können? Und vielleicht mal so keck gefragt auch. Zuletzt war ja jetzt diese Tüger-Meldung, die da jetzt auch ihre Abrechnungssystem neu ausgeschrieben haben für, ich glaube, auch 30 Stadtwerke oder so. Und die machen das jetzt zusammen mit Accenture und PowerCloud. Wie wirkt oder was macht das mit dir, so eine Meldung? Ist ja jetzt so, ihr seid eigentlich so, ich weiß auch nicht, ob die auch Schleupensysteme haben, aber da kommt ja auch so ein bisschen Wettbewerb auf euch zu. Wie schätzt du das ein? Wie guckst du da so drauf? Mach mal, vielleicht kannst du deinen Kopf ein bisschen aufmachen und sagen, was das so mit dir macht.
So. Ja, klar. Ich bin da so ein bisschen hin und her gerissen. Ja, also irgendwie, wir haben einige Kunden aus dem Tüger-Verbund, die seit Jahren mit uns zur Abrechnung, glaube ich, auch sehr, sehr zufrieden sind. Wir haben auch diese Ausschreibung verfolgt. Wir haben uns im Endeffekt nicht dran beteiligt aus gewissen Gründen, weil es so eine gewisse Vorgabe gab, die wir, ich sag mal, nicht ganz verstanden haben an verschiedensten Punkten und gesagt haben, da haben wir auch gar keine Chance, da reinzukommen.
War das so was Technologisches irgendwie oder war das irgendwie was, was ihr wirklich nicht verstanden habt, sozusagen, was sie damit wollen oder?
Ja, wo es, also es war nicht technologisch. Ich glaube, da hätten wir mithalten können. Ich traue uns auch zu, mit einer Power Cloud mitzuhalten, tatsächlich technisch. Ja. Ich glaube, wir sind auch für einige Sachen, die dort gefordert sind, weiter durchaus, weil wir einfach breiter aufgestellt sind von dem, was wir machen. Das waren Rahmenbedingungen, die nicht passten. Also verschiedenste kleine Sachen, wo wir so sahen, das läuft nicht auf eine mittelständigen deutschen Softwarelieferanten raus, der sowas alleine macht. Also es war schon so eine Partnerkonstellation, war mehr oder weniger fix vorgegeben, und haben uns deshalb dort nicht beworben, weil wir da keine Chancen sahen. Es ist für uns so ein bisschen, ich sagte ja eben, gemischte Gefühle. Also wir hätten uns das A selber zugetraut. Ich glaube, man hätte auch einen anderen Absprungpunkt gehabt. Jetzt wird wieder sehr viel für ein Konsortium direkt entworfen. Ich glaube, da wären wir mit unserem Standard sogar näher dran gewesen. Auf der anderen Seite eine gute Meldung. SAP wird weiterhin abgelöst. Man beschäftigt sich mit SAP. Das ist auch immer so tatsächlich mein persönlicher Zwiespalt, wenn ich Power Cloud höre. Ja, die haben den Markt geöffnet. Herzlichen Dank.
Also du hast immer mal versucht, sozusagen in diese, auch die SAP war ja auch stark, ne? Also, oder ist stark sozusagen gewesen im Energiebereich. Und du hast auch immer mal, also sozusagen hast es als Wettbewerber wahrgenommen und hast auch immer mal versucht, da reinzukommen und den Markt zu öffnen, den SAP-Markt.
Ja, unbedingt. Das ist auch tatsächlich für uns ein wichtiger Punkt. Und wir wurden, teilweise war SAP einfach gesetzt. Da gab es gar keine Alternative und da wurde auch nicht groß verglichen. Und von daher öffnet das den Markt. Und du sagtest vorhin, Verteidiger, wir wollen angreifen in dem Markt. Wir haben also eine klare Strategie vor ein paar Jahren mal rausgegeben. Wir haben unsere Software, wir erneuern sie schrittweise und bauen auch Teile komplett neu, weil wir der Meinung sind, da müssen wir uns für die Zukunft anders aufstellen. Und wir machen das unter anderem, weil wir auch genau in diesen, ja, darf man sagen, SAP-Markt rein wollen, also zu größeren Stadtwerken oder Regionalversorgern. Das trauen wir uns inzwischen tatsächlich ganz gut zu, haben auch, glaube ich, für die ein ganz gutes Lösungsangebot. Wir sind jetzt so kurz davor, tatsächlich wesentliche Teile fertig zu haben und schauen so auf die erste große Chance mal, einen großen Kunden umzusetzen. Also da, das ist für uns so der nächste Schritt, den wir gehen wollen und auf den wir vorbereitet sind. Also tatsächlich für uns auch so ein bisschen anzugreifen in neue Kundensegmente rein. Wir sind in dem unteren, mittleren Kundensegment, glaube ich, weiterhin Marktführer, je nachdem, wie man welche Studie liest. Aber ich glaube, die meisten sehen uns da vorne, haben über 220 Stadtwerke in Deutschland als unsere Kunden, aber eben genau in diesem eher mittleren Segment.
Und da sind ja noch, ist noch Wilken so unterwegs, so ein bisschen, ne? Das ist so ein Wettbewerber, denke ich, auch mit einer ähnlichen langen Historie aus Ulm.
Genau. Das
ist meine Wahrnehmung, die sind hier und da auch nochmal. Dann natürlich irgendwie hier, ich bin ja in Köln, die Lima-Leute von der RENAG, die auch immer nochmal, ich weiß nicht, die SIV AG oder so, aber da gibt es ja vielleicht so eine Handvoll, sag ich mal, mit euch, die in diesem kleinen, es gibt ja immerhin 1000 Stadtwerke oder so, roundabout, die in diesem mittleren Segment eigentlich stark sind sozusagen, ne?
Genau, das sind so die klassischen Konkurrenten, die dort unterwegs sind und
ab einer gewissen Grenze kam, bei Konzern ist dann immer schon SAP so ein bisschen, ne? Weil SAP den Rest auch so ein bisschen macht, ne? Sozusagen den Nicht-Energieteil, haben die dann wahrscheinlich immer schon ein besseres Standing, oder?
Genau, das hatte sich irgendwann so entwickelt, wo man dann wusste, eigentlich braucht man da gar nicht reingehen und da hat Power Cloud jetzt ein paar Türen geöffnet für uns. Ja. Und von daher haben wir dort auch viel Chancen bekommen, im letzten Jahr uns zu präsentieren oder so die letzten 2 Jahre. Und da geht richtig was. Also das macht richtig Spaß. Und wir können unsere neue Lösung auch tatsächlich vielen, vielen zeigen und kriegen auch gutes Feedback dafür. Ja. Also das ist schön. tatsächlich eine neue sind.
Ja. Du bist ja auch so ein Systemarchitekt, ne? Jetzt vielleicht kannst du mir noch mal so ein bisschen helfen und auch zu erklären, weil diese neuen Anbieter sagen ja auch, so, die nutzen natürlich jetzt das, was, wie man heute das macht, sozusagen, ne? Also ich bin jetzt kein Technologe, aber da fallen ja immer so Stichworte wie Microservice und Software as a Service und Cloud-basiert. Ich weiß, dass das alles nur halb richtig ist und alles wieder auch das Alte, das Neue ist und so weiter. Aber ich stelle mir vor, die können natürlich jetzt aus dem Vollen schöpfen und machen neu. Und du hast eben auch gesagt, ihr habt Teile neu gemacht. Ich hatte immer so, meine Theorie war, dass wenn man so lange unterwegs ist, dass man dass man einfach Schwierigkeiten hat oder nicht Schwierigkeiten. Ich frage mich so, muss man nicht von Zeit zu Zeit auch mal alles sozusagen neu machen? Also alles wegtun und nochmal ganz neu anfangen, um den nächsten Schritt zu machen? Oder verbastelt man sich nicht, wenn man sozusagen immer versucht zu migrieren oder immer kleine Dinge anzupassen? Vielleicht kannst du mir da mal so ein bisschen wie du das siehst oder wie, ja, auch im Laien so ein bisschen erklären, weil ich glaube, viele Argumente da draußen, die sagen halt, wir haben das neu programmiert, das können die Alten gar nicht. So, stimmt das?
Ja, ehrlich gesagt stimmt das, aber nicht, dass es die Alten nicht können, sondern dass es schwierig ist, ne? Also das ist tatsächlich immer was dran zu bringen, man schleift immer so gewisse Reste mit. Ja. Und deshalb haben wir uns eigentlich tatsächlich auch für einen Weg entschieden, komplett Teile auszutauschen. Also nicht noch ein bisschen was dran zu schrauben, die Architektur zu erhöhen, eine nettere Oberfläche drauf zu machen, sondern jetzt tatsächlich unsere neue Plattform ist komplett von der ersten Zeile Code her neu gebaut. Also das ist tatsächlich frische Software, wenn man so sagen kann. Und von daher sehen wir uns tatsächlich im Moment so ein bisschen in between zwischen den Klassikern, die ihre alten Anwendungen haben und da optimieren an den alten Anwendern und den neuen, die auf der grünen Wiese gebaut hat. Und wir haben irgendwie die Fantasie und den Riesenplan, auch neu zu bauen und schrittweise auszutauschen. Also wirklich die alten Sachen wegzuschmeißen und durch neue Software zu ersetzen, was in dieser neuen Architektur läuft. Und das haben wir auch schon ein bisschen zusammengebracht. Das nennt sich bei uns Side by Side, wo wir eigentlich zwei Generationen von Software nebeneinander laufen lassen.
Und ist 2.0 die alte Version und 3.0 schleupen, ist das das Neue? Weil man das so oft hört in der Branche?
Hier. Genau. So kann man es sagen. Wobei es eigentlich kein 2.0-System im Markt gibt mehr bei uns und kein 3.0-System im Markt, sondern alle unsere Kunden haben ein Mix aus 2.0 und 3.0, die neue Plattform, also der Unterbau, was man als Methoden und Grundlagen so macht, ist fertig, ist ausgerollt zu allen Kunden und natürlich kann so eine neue Plattform auch integrieren. Und das Erste, was wir integriert haben, waren unsere 2.0-Anwendung.
Ja.
Na, und von daher haben wir jetzt die Möglichkeit geschaffen, auf diese Plattform dann immer neue Lösungen in neuer Architektur auszurollen. Und das, was wir haben, haben wir. Das meiste läuft ja auch noch gut. Aber so mit Blick auf morgen sehen wir gerade in den Billing-Bereichen doch ein Potenzial, auch tatsächlich über neue Anwendungen dort nochmal weitere Vorteile zu nutzen.
Das heißt, euer 3.0 ist eigentlich euer Projekt Power Cloud, wo ihr auch auf der grünen Wiese, wenn ich dich richtig verstehe, neu angefangen habt und euch nicht belastet habt von alten Datenmodellen, alten Datenstrukturen, alten Masken, habt quasi im Keller neu angefangen. Ist das so?
Exakt, so kann man es beschreiben. Also da haben wir wirklich alles vom ersten Stein nochmal neu gebaut und haben da eine Architektur, die dann auch entsprechend zukunftsfähig ist und wollen auch mal so alten Ballast loswerden.
Ja. Und ist die Architektur, jetzt ist das wirklich das, was man heute macht, was alle in USA, alle Tech-Firmen, ist das sozusagen der heiße Scheiß der IT-Systemarchitektur, den ihr jetzt genommen habt? So.
Das ist der heißeste Scheiß, den es gibt. Also ich bin als Softwareentwickler da super von begeistert. Ja. Mein Tech-Herz freut sich. Also das ist wirklich Web-Service, Workflow-System, was wir eingebettet haben, was modelliert werden kann nach GPNN 2.0. Wir haben eigene Editoren gebaut, mit denen unsere Kunden die Abläufe ändern können innerhalb unserer Architektur. Wir haben grafische Designer mit ausgeliefert, GUI-Editoren, mit denen man dann auf HTML5-Basis Änderungen machen kann. Und man kriegt alles zusammengestöpselt über ja das Herzstück, unseren Servicebus, was dann genau diese Messages verarbeitet, weitergibt, dass die Services nach außen hin zur Verfügung steht, stellt, so dass man jetzt auch in gute Integrationen geht und eine gute Konnektivität zur Drittsoftware hinbekommt. Ja. Auch eine der alten Probleme, die wir da mal loswerden wollen.
Genau.
Haben da sehr viel Wert drauf gelegt.
Da hatte ich nämlich auch, dass man hört halt oft, höre ich halt auch im Markt, immer wenn jemand an so Schleusensysteme ran will, dann ist immer erstmal sowieso schwierig gewesen oder ist auch zum Teil noch, vielleicht sind das dann diese 2.0er-Systeme, die hängen halt irgendwie nicht in der Cloud. Darüber können wir gleich auch nochmal sprechen. Und dann war es aber auch immer, also kannst du vielleicht auch mal was zu sagen? Die sagen dann immer, das ist halt nicht so offen. Da gibt es keine standardisierten Schnittstellen. Und wenn es sie dann doch gibt, dann gibt es nur ein teures Angebot und das dauert alles so lang.
Ja, ist leider so ein Ruf, der uns irgendwie umgibt. Wir haben, glaube ich, schon genügend Beispiele, wo es nicht so ist. Es war früher auch tatsächlich so, Integration war ein zähes Geschäft, war teuer über die Strukturen, was aber eigentlich alle klassischen Anbieter, du hast ja eben mal aufgezählt, betroffen hat. Die sind in sich hochfunktionabel gewesen, die Systeme, aber immer zu Lasten der Öffnung nach außen. Wir hatten alle unsere Kunden arbeiten auf demselben Standard. Ne? Also trotzdem, dass wir keine Cloud haben, also ein System, haben alle unsere Kunden denselben Quellcode, was natürlich genau das nach außen so ein bisschen abgrenzt, gerade in etwas älteren Technologien. Und das haben wir jetzt tatsächlich aufgebrochen und machen es anders. Und ich hatte gerade vor 3 Wochen ein Gespräch mit Herrn Pinske von der DIPCO, der auch zu einem Kunden kam mit diesem Ruf, ach ja, mit Schleupen wird schwer. Der hat mir nachher bestätigt, der hat noch nie so ein gutes Integrationsprojekt gemacht, ging noch nie so schnell, klappte hervorragend, haben da in kürzester Zeit gemeinsam eine Lösung hergestellt. Also da dreht sich jetzt was. Also,
aber waren das so technologische Probleme denn, wo ihr auch nicht so konntet, wie ihr wolltet? Oder, mal unfair gefragt, war es auch vielleicht ein Teil einer Verteidigungsstrategie, dass man sagt, nee, nicht so nah an meine Daten, nicht so in den Keller, sozusagen, dass man auch so ein bisschen andere Unternehmen da auf Abstand gehalten hat.
So ein bisschen dazwischen, glaube ich. Also ja, wir haben sehr viel immer selber gemacht, haben das auch immer sehr gerne selber gemacht, haben aber auch immer sehr hohen Wert auf Integrität und vor allen Dingen Pflegbarkeit der Software gelegt. Ja. Und wenn dann da einer von links und rechts Daten reinschreibt, dann ist das meist nicht ganz so lustig für ein System, was sehr automatisiert ausgerollt wird. Also wenn viele unserer Kunden haben keine Entwicklungssysteme überhaupt, sondern spielen die Version, die von uns kommt, ein.
Ja.
Und da muss man natürlich dann sehr konstant bleiben in den Abläufen.
Aber sind dafür nicht diese APIs, diese Standardschnittstellen da, die sozusagen auch da so puffern, sozusagen, dass sie einfach eine standardisierte Schnittstelle zum Lesen und zum Schreiben anbieten, von der man selber als Hersteller weiß, ja, wenn die reinschreiben, dann habe ich das im Griff und dann
zerbleibt
mir das nicht sozusagen die Produktion.
Genau, das ist die Lösung. Das machen wir jetzt seit einigen Jahren, ziehen das immer weiter hoch und haben in der neuen Architektur da relativ moderne Regelung für, sodass wir das hinbekommen mit einer Versionierung und so weiter. Das ist genau die Lösung des Problems.
Also können wir doch jetzt hier festhalten, ne? Also liebe anderen IT-Unternehmen der Energiewirtschaft, Schleupen sozusagen ist offen und keine Ahnung, lässt euch ran. Das ist jetzt ein komisches Bild, aber okay, und was sind jetzt, aber es gibt bestimmt noch einige Probleme, ne? So, ihr habt 3.0 gebaut, aber und 2.0 ist auch noch da. Und es gibt Nixe, da habe ich jetzt verstanden, bei den Kunden.
Genau.
Diese Umstellung dauert ja auch schon relativ lange, glaube ich. Ne? Also so irgendwie auch Sounds aus dem Markt, dass sie sagen, wie lange machen wir schon 2.0, 3.0, 2.0, 3.0? Welche, kannst du mal beschreiben, gibt es da irgendwie Schwierigkeiten auch in der Umstellung der Kunden, die die es halt einfach nicht so einfach machen?
Ja, ich glaube, das, was Was ungewöhnlich an unserer Umstellung ist, dass wir keinen Stichtag haben, wo wir sagen, da gibt's ab dann gibt's nur noch 3-0 und bis dahin nur 2-0, dass wir es eigentlich modulweise einführen. Von daher, das wird auch noch ein bisschen länger dauern mit 2-0 und 3-0 nebeneinander. Wir versuchen, dass man es nicht so sehr sieht an den Oberflächen. Das ist auch jetzt schon ziemlich zusammengewachsen. Aber das war eigentlich nie unser Anspruch, dass wir sagen können, und jetzt hat ein Kunde 3-0. Also man muss sich das nicht vorstellen wie Windows, da gibt es erst 10 und dann gibt es 11, sondern das ist tatsächlich von uns Strategie, dass wir das, was wir neu bauen, eben in einer anderen Technologie machen, den Rest aber weiter pflegen und beides integrieren. Also von daher ist das sicherlich ein Punkt. Was wir festgestellt haben, was uns insgesamt im Markt halt ein bisschen behindert sind, ich glaube, zwei Punkte, die aber auch für alle anderen zutreffen. Da sind natürlich mitten in so einem Umstellungsszenarien, wo wir eigentlich neue, coole Software einbringen wollen, gibt's immer wieder riesen Änderungen in alles, was mit Marco zu tun hat, ne? Also alle regulatorischen Anforderungen, wo mal gerade, wir sprechen ja nicht über Formatumstellung. Das sind ja Kleinigkeiten, sondern wir sprechen über neue Prozesse, neue Rollen, neuen Marktteilnehmer, wo man plötzlich ganz umdenken muss in den Systemen. Das ist natürlich ein großer Punkt. Der zweite große Punkt hängt ein bisschen mit Marco zusammen, hängt aber auch mit unserem neuen System ab. Automatisierung fordert saubere Daten. Wenn eine Maschine was übernehmen soll, wo früher ein Mensch mal so eben entschieden hat, klappt das nur bei sauberen Datenbeständen. Das haben wir auch gemerkt, gerade im Bereich der Marco 2020, wo viele Messsysteme, Messeinrichtungen seit Jahren irgendwie im System dümpelten, konnten auch immer irgendwie abgerechnet werden. Aber wenn man das jetzt verteilt an Marktteilnehmer über saubere Formatvorgaben, merkt man doch, ja, die müssen jetzt alle nachgezogen werden. Wie sieht es wirklich aus im echten Leben? Und nicht die Rechnung ist entscheidend, sondern alles, was dahin passiert. Und von daher merkt man schon, gerade im Bereich von Datenqualität gibt es Nachholbedarf im Markt. Aber das Problem haben wir nicht nur wir, sondern merken das natürlich auch bei einkommenden Nachrichten, dass da Daten reinkommen, die so vielleicht gar keinen Sinn machen.
Okay. Jetzt, wo du sagst, dieses Thema auch so Regulatorik, Marco und so, ein Argument oder was PowerCloud und Co. auch immer vorbringen, die sagen, hey, wir sind Cloud-basiert, wir sind Software as a Service, alle haben denselben Codestand und deswegen können wir euch versprechen, zweimal in der Woche gibt es ein Update und da ist alle Regulatorik mit drin, ist getestet sozusagen von den großen Kunden, ihr Kleinen könnt es testen, müsst es aber eigentlich gar nicht, aber es ist auf jeden Fall fertig. Es gibt kein Warten auf Umsetzung irgendwelcher Marco oder irgendwelcher regulatorischen Regeln. Punkt, genau. Und könnt ihr das auch? Macht ihr das auch? Oder ist das nur lässig ausgesprochen? Und
So halb. Also ehrlich gesagt muss ich immer ein bisschen schmunzeln, das machen wir seit 10 Jahren so. Alle unsere Kunden arbeiten auf derselben Codebasis.
Okay.
Und ein Marco-Projekt ist im Wesentlichen natürlich ein Versionsupdate, den wir automatisiert an alle Kunden unserer Kunden rausrollen.
Also aber haben die nicht auch so eigene Systeme, die sie sich so ein bisschen verbastelt haben und die dann on-premise irgendwie rumstehen?
Nee. Alle unsere Kunden haben tatsächlich denselben Softwarestand und werden mit derselben Version von uns gefüttert und wir haben ein Update die Woche, was aber schon außerhalb der Cloud für die Kunden eine Belastung ist, ne? Einmal die Woche Versionseinspielen.
Also ihr habt beides, ne? Ihr habt On-Premise, die müssen das dann selber einspielen und in der genau. Cloud-Lösung macht ihr das und das ist dann da, ne?
So. Genau, wir haben sogar noch eine dritte Sache. Wir betreuen On-Premise-Systeme und machen für die einen Update-Service.
Okay, genau, Managed
Premise. Managed Update in dem Fall. Und da ist es tatsächlich so, die Marco-Projekte an sich, der Softwarewechsel passiert zentral von uns. Also wir denken alles vor, wir machen den großen Test bei uns. Das machen wir seit 2006, seit es die Marco gibt. Also das ist eigentlich für uns ein alter Schuh, was der Kunde schon noch machen muss. Und du sagtest, naja, wie viel Marketing ist jetzt an so einer Aussage dran? Sind natürlich neue Prozesse lernen, Daten einrichten, und dies und das machen, je nach Makroänderung, die gerade kommt. Aber so ein Formatwechsel, ein klassischer Formatwechsel, das ist aufs Knöpfchen drücken und dann wird installiert.
Aber warum stöhnen da so viel? Ich arbeite ja auch wirklich mit Operativen da. Ja. Und ich höre immer, also ich habe das nicht mehr genau dann sozusagen jetzt parat gelegt, aber ich merke schon, dass sie immer noch sagen, ja, uns fehlt immer noch die Marco von vor 3 Jahren und die neue ist schon, kommt schon und wir warten drauf. Also ist das eine richtige Beobachtung auch, dass es da länger dauert und was gibt es da Gründe dafür? Also ich habe nicht den Eindruck, dass sie sagen, ja, nee, ist immer alles schon da, zack,
Ich glaube, man muss da tatsächlich den Unterschied, den ich eben so ein bisschen versucht habe anzudeuten, dass das eine ist die eigentliche Kommunikation und das andere sind die Prozesse, die gelebt werden müssen. Genau. Und bei den Prozessen, da ist es natürlich immer wieder das Umstellen bei den Anwendern, wie gehen jetzt die Wege, was muss ich tun, wenn was nicht klappt, wo muss ich Daten bereinigen, wo muss ich hinterhergehen, das ist schon noch ziemlich aufwendig. Und gerade Thema, ich glaube, das war die größte Umstellung, die so die letzten Jahre war, Marco 2020, da ist noch wirklich vieles im Markt, im Argen. Also da wird noch viel ausgetauscht, was so nicht wirklich funktioniert.
Du sagst eigentlich, ich habe das eigentlich alles umgesetzt in meinem Schleupens, aber prozessual und datentechnisch hat noch nicht jeder Lieferant und jede Rolle es drauf, irgendwie eine korrekte Invoice oder eine korrekte Nachricht zu schicken mit korrekten Daten. Ja. Deswegen, und jetzt geben die mir sozusagen die Schuld im System, obwohl sozusagen die ganzen Marktrollen noch nicht sozusagen in dem System spielen.
Also so ein bisschen, natürlich können wir es auch besser umsetzen noch und wir sehen auch noch Potenzial in der Automatisierung, damit man es nicht selber machen muss. Und wenn ich vorhin so von Datenqualität gesprochen habe, auch da gibt es einfach Mechanismen, wie wir das besser machen können. Also ich glaube, wir haben da noch Arbeit und es gibt ja auch tatsächlich einige Punkte, die jetzt noch anstehen in dem Zusammenhang. Also von daher ist es so ein Mix dazwischen. Also ich will es nicht von uns wegschieben, muss ich nochmal ganz klar sagen. Also da gibt es immer Optimierungsbedarf und ich habe eben schon mal gesagt, IT kann relativ viel. Ne? Und unser Ziel ist es, möglichst viel den Anwendern abzunehmen. Und da ist noch Potenzial bei vielen, vielen Prozessen.
Ja, okay. Ja, vielleicht. Was ich nochmal abhaken wollte, also aber ihr könnt genauso das Cloud-Thema spielen und ihr habt ja auch dieses Modell, die Software as a Service, das ist ja, ich weiß nicht, wie ich es da nennen soll, ob das eher so ein Geschäftsmodell mehr ist, so Mietsoftware, ist das bei euch auch alles drin, Kaufsoftware, Mietsoftware, wie man es macht?
Genau, die letzten Angebote, die wir gemacht haben, waren fast ausschließlich als Software as a Service. Ja. Wir haben eigentlich alles dafür parat, technisch von unserer Anwendung. Und der letzte Schritt ist dann tatsächlich Marketing, Preisgestaltung. Ja. Macht man da jetzt einen Einzelpricing draus, wie klassisch früher Lizenz, Wartung, Update-Service? Oder sagt man da, wir gehen da als Hersteller auch in ein gewisses Risiko, / Verantwortung rein und sagt, okay, ihr kriegt das alles von uns, das kostet Preis X, auch gerne pro Zähler oder pro Abrechnung, wie auch immer, da sind wir noch sehr flexibel, was wir anbieten und das ist dann euer Preis, den ihr dafür bezahlt.
Okay, also das macht ihr auch, bietet ihr auch an. Okay, gut. Aber dann, also, oder ich bin ein bisschen am Überlegen. Es gibt auch noch so ein paar Fragen aus der Community, die hatte ich dir auch mal geschickt. Vielleicht können wir die nochmal abhaken, weil die so auch so ein bisschen in diesem ganzen Bereich, wo wir jetzt so rumstochern, vielleicht unterwegs sind. Und ich will die auch gerne Stück für Stück durchgehen, weil wenn sich jemand schon so nett sozusagen sich die Mühe macht, die zu schreiben, würde ich sie hier gerne auch durchgehen. Die erste Frage ist, wie hat sich das Anforderungsprofil an die Anwender des Schleupensystems, die Mitarbeit in Stadtwerken aus Ihrer Sicht in den letzten Jahren verändert? Dahinter, ich könnte jetzt so vermuten, oh, ist aber alles kompliziert geworden. Vielleicht ist das so. Was würdest du da, wie verstehst du die Frage und was würdest du da antworten?
Ich glaube, das Profil hat sich schon geändert, was am Markt da ist. Das höre ich auch immer wieder von unseren Kunden. Das ist gar nicht abhängig jetzt unbedingt von Schrauben-Software, sondern das Prozesswissen ist doch wesentlich breiter. Wir versuchen das so ein bisschen abzufangen, tatsächlich durch Software. Was kann man dagegen tun? Und während man früher eher so den Generalisten hatte, der alles konnte, kann man, glaube ich, heute viel besser aufteilen und unterteilen. Wir haben ein paar Bereiche, wo wir sagen, das sind eigentlich die Sachen, Stichwort Front Office, was viele Leute machen können. Vertrag anlegen, Kundenbeauskünften und so weiter. Das muss sehr, sehr geschmeidig und leicht gehen. Und da braucht man eben nicht den großen Generalisten, sondern tatsächlich Leute, die es schnell abarbeiten können und die dann auch vom System unterstützt werden. Auch da haben wir jetzt gerade neue Sachen eingeführt. Und dann braucht man aber, glaube ich, und das ist neu, und die Rolle bringen wir auch durchaus auf, weil wir sie sinnvoll halten, den Backoffice-Anwender, der Spezialist ist, der sich mit Marktteilnehmer XY über Marco-Meldungen austauschen kann, wieso denn da was Falsches drinsteht oder warum die Kündigung gar keine Zustimmung hatte, was auch immer. Also von daher wird man dann, glaube ich, kann man zwischen den Leuten ein bisschen mehr aufteilen, zwischen den Leuten, die im Frontoffice sind und Backoffice, wo eine größere Spezialisierung heutzutage am Markt notwendig ist. Ich glaube, das ist aber kein Herstellerproblem. So eine ähnliche Antwort werden dir meine Konkurrenten auch geben.
Also es wird komplizierter, sage ich mal, und man kann nicht alles hinter noch so geiler Software verbergen an Komplexität, sodass einer, der vor 10 Jahren damit gearbeitet hat, genauso gut damit klarkommt, in der Breite auch. Wie es heute, ne?
Das genau, wenn ich so ein bisschen Haarspalterei betreiben darf, es wird komplexer. Ja. Und was manche Leute als kompliziert dann empfinden, und diese Komplexität lässt sich nicht komplett verstecken, sondern irgendwo landet die. Und ich glaube, dass der wesentliche Punkt sind gerade die Ausnahmesituationen. Mhm. Wenn alles glatt läuft, alles gut, aber bei der Änderungsgeschwindigkeit und vorhin hatten wir mal das Thema, noch nicht alles ist fertig und läuft rund, dann sind es genau die Ausnahmesituationen, die einen viel Arbeit, Zeit und Nerven kosten.
Ja, genau. Das Problem ist halt manchmal nur, ne? Also du sagst jetzt, ja, dann trennt doch die Rollen in Front und Backoffice, aber meistens ist es dann aber immer noch die eine Person, ne? Also die kann sich dann nicht teilen. Also eigentlich ruft es dann auch noch ein bisschen, ja, ihr müsst auch mehr Leute dann vielleicht draufsetzen, die auch zum Teil dann tiefer reingehen, solche Sachen. Und da wären wir jetzt gerade dabei, denn die nächste Frage ist, welchen Mitarbeiterin-Typ würden Sie jetzt einstellen, ne? oder entwickeln, um das, also das ist ja so ein bisschen, ne, wenn ich, also wahrscheinlich würdest du sagen, ja, dann stellt mal so ein paar Backoffice-Leute ein oder versucht das so ein bisschen neu aufzuteilen, oder? Was meinst du? Was würdest du
sagen? Ja, Backoffice ist eine Sache. Ich glaube, man muss so ein, weil der ich ziehe mal so ein bisschen auf Mitarbeiterin-Typ ab, jemanden haben, der gerne was Neues macht, der ständig lernt. Also die Erwartungshaltung kann nicht sein, jemand ist in einem Jahr ausgebildet und kann dann alles. Der kann dann nach anderthalb Jahren oder nach 2 weiteren Jahren nur noch die Hälfte. Ne? Das ist in der heutigen Zeit so. Und von daher braucht man, glaube ich, zumindest für diesen einen Part Backoffice-Typen, die in der Lage sind, ja, hört sich so alt an, hat man während meines Studiums gesagt, immer lebenslanges Lernen, ne? Also das sich auf die Veränderungen immer wieder einstellen.
Die da auch Bock drauf haben, die einfach immer was Neues wollen,
sozusagen. Ja, genau. Die sind genau richtig, die haben die Chance in der Energiewirtschaft viel Neues zu hören und die braucht man auch. Oder ein Mix von beiden Leuten.
Ist halt nicht das klassische Profil eines Stadtwerks, wenn man sagt, du, wenn du immer was Neues machen willst, jeden Tag, dann geht's zum Stadtwerk. Ist so ein bisschen, da ist auch noch ein bisschen ein Stück Arbeit, ne? Da. Um das so glaubhaft rüberzubringen. Ja. Habe ich dich unterbrochen?
Nein. Ja, alles gut.
Wie hoch schätzen Sie den aktuellen Automatisierungsgrad in den verschiedenen Bereichen ein, den Ihr System bietet? Klingt so, da fällt mir ein, ihr habt doch auch so eine RPA-Unternehmen, habt ihr doch, glaube ich, gekauft, oder? Oder ist ein Partner von euch, oder?
Nee, genau. Wir haben das mit einem Partner zusammen gemacht, Naturion, die haben wir nicht gekauft. Und haben jetzt da mal ein paar Sachen ausprobiert beim Kunden. Ja. Das ist eigentlich ganz gut. Wir selber haben seit Jahren RPA-Erfahrung. Wir nutzen RPA zum Testen seit über 15 Jahren.
Simuliert ihr den Anwender?
Genau, wir simulieren die Anwender. Das ist eine Klassik, was man in der Softwareentwicklung macht. Und jetzt gibt es mehrere Chancen, die wir gesehen haben, da die Automatisierung voranzutreiben. Ich glaube, in den Kernen, immer mit so einem gewissen Nachlauf, sind wir immer relativ gut in der Makro automatisiert. Was aber immer so den Zyklus hat, neue Makro kommt viel zu schnell raus, muss schnell umgesetzt werden, im ersten Schritt noch nicht automatisiert, dann ziehen wir die Automatisierung nach, dann kommt aber die nächste Makro meistens rein, die dann wieder neue Prozesse haben. Aber ich glaube, da sind wir sehr gut automatisiert, wo wir jetzt nochmal stark dran arbeiten, den gesamten Billing-Prozess zu automatisieren. Also das ist so eine Idee, die wir mit unserer neuen Software versuchen umzusetzen und wo wir relativ weit sind. Continuous Billing nennt sich das bei uns.
Sobald ein Zählerstand da ist, ist auch schon die Rechnung beim Kunden und das Geld auf dem Konto.
Genau. Ne? Und weshalb soll da einer eine Probeabrechnung machen oder draufschauen? Wenn die Datenqualität stimmt, kann man erstmal loslegen.
Die stimmt halt nur nie, ne? Also das, oder die stimmt halt so selten, ne?
Das ist sozusagen. Ja, wobei die These ist, in 80-90% wird sie stimmen, ne? Und wenn ich die schon mal los bin, muss ich mich um den Rest wenig kümmern.
Ja. Okay. Ich hatte nämlich, als ich diese Meldung las, dachte ich so, dass ihr da partnert, dass ihr sagt, ja, wir automatisieren jetzt Schleupen noch mehr, indem wir von außen so einen RPA-Roboter dran setzen. Aber. Also machen das Anwender, die mit RPAs so Systemteile sozusagen stupidere Arbeiten oder was man immer manuell machen muss, damit automatisiert?
Ja, genau. Haben wir durchaus gar nicht klassisch sind ja immer so Systembrüche, wo man von einer Liste oder einem Programm was in andere Systeme übertragen muss. Mhm. Da haben wir jetzt so die ersten Kunden, die sowas machen. Ich hörte sogar vor kurzem von einem Kunden, von dem ich gar nicht wusste, der hatte seine RPA-Projekte schon alle fertig gemacht oder die er für wichtig ansah. Das ist inzwischen eine Technik, die gut zugänglich ist und die mal schnell weiterhilft, ehrlich gesagt.
Jetzt fällt mir ein, die Frage, holst du dir eigentlich mal diese neuen Systeme? Läuft bei euch auch so ein PowerCloud, so ein LyncTech, dass ihr mal seht, wie die anderen das machen? Dass ihr einfach so ein bisschen, ich meine, das machen ja BMW auch, die kaufen sich auch die Siebener und die BMWs und schrauben die auseinander und gucken unter die Haube. Macht ihr sowas?
Nee, machen wir nicht. Also wüsste ich auch nicht, ob das einer mit uns macht. Ja. Natürlich schaut man so ab und zu auf einer Tagung da mal interessant hin. Aber dass wir da selber Systeme betreiben oder reinschauen, ist nicht der Fall.
Aber tauscht ihr euch aus zum Beispiel? Hast du mal mit dem Marco Beicht gesprochen von PowerCloud?
Genau, mit Marco Beicht habe ich gesprochen, auch mit LyncTech habe ich gesprochen. Mhm. Also ist jetzt nicht sehr regelmäßig, aber man gleicht sich so ein bisschen ab, auch mit den anderen mittelständischen Unternehmen. Schaut man so, wo die Reise hingeht. Ich glaube auch, der Markt ist tatsächlich groß genug. Ne? Es ist wirklich einer da allein mal den Markt beherrschen, sondern es wird da viele Anbieter geben und da kann man sich durchaus austauschen.
Ja, ich wollte mich da nämlich auch gerade mal fragen, also noch, ich mache gleich mit den Fragen hier weiter, aber wohin entwickelt sich so die Zukunft? Und viele denken ja immer noch, hey, ich bin Schleupen, hey, ich bin Wilken, ich bin der. Kann es nicht sein in Zukunft, dass du auch gewisse Schleupenmodule mit PowerCloud-Modulen zusammenarbeiten, mit Wilken, dass du wirklich so eine Plattform, so ein Ökosystem hast von Cloud-basierten, mit tollen APIs und Webservice ausgestatteten Systemen, wo du das dir so zusammenbaust, wie du das gerne möchtest. Siehst du das so, dass das sich so plattformisiert sozusagen oder auch Microservice sozusagen diese Idee auch auf einzelne Systeme übertragen, dass das so kommen wird?
Also ich kann mir das in Teilen vorstellen. Das Problem ist, Mitbewerber, die du genannt hast, wir wollen alle denselben Teil. Wir wollen die Abrechnung in die Makro. Ja. Wir wollen MDM-Systeme oder zumindest wir wollen da rein. Da wird es schwieriger werden. Ne? Also alles, was drumherum läuft, Energiedatenmanagement, auch CRM-Systeme, oder für Kunden IT-Systeme die im Internet stehen, ne? Sowas vorhin DIPCO hatte ich schon genannt, solche Systeme, also wo es dann letzten Meter zum Endkunden geht. Ne? Im Billing-Marco-Bereich wird das schwierig sein. Auf der anderen Seite, was wir ja seit Jahren haben, sind Verknüpfungen zu ERP-Systemen, zu FIBO-Systemen, was, glaube ich, heute jeder macht, dass man da ganz gut zusammen.
Das ist cool. Ich frage auch so ein bisschen für einen Freund, der Matti, der mit mir so eventseitig da unterwegs ist. Und der macht gerade so diese CRM-Anbindung und hatte im Vorgespräch gerade noch mit ihm gesprochen, hat gesagt, dem Kunden ist so schwierig, da irgendwie so ins Schleupen reinzurufen, gib mir mal alle Kunden, wo ihr das Opt-in habt und die zum Zielsegment Mieterstrom passen, raus, damit ich da eine Kampagne fahren kann. Vielleicht kann ich euch ja vermitteln, wenn du sagst, ey, das geht schon, das ist eigentlich kein Wettbewerb, das ist einfach eine Ergänzung sozusagen. Vielleicht darf ich euch da noch bekannt machen, sozusagen.
Ja, klar.
Ausnutzen hier, dass ich dich mal an der Strippe habe. Okay, gut. So, was fragen Sie noch? Wo sehen Sie auch langfristig manuelle Arbeitsschritte, die Expertenwissen erfordern? Okay, das war so ein bisschen diese Backoffice-Rolle, die du da gesehen hast.
Genau.
Überall da, wo es eigentlich knatscht in dem Bereich Marco und findet jeder seine Rolle, seine neue sozusagen, oder?
Genau, das werden auch in Zukunft die manuellen Schritte sein. Das wird nie so hochkomplex laufen. Gerade mit unserer Peer-to-Peer-Kommunikation, die wir in Deutschland betreiben, dass da 1000 Systeme quer miteinander sprechen, das treibt einfach die Qualitätsprobleme so ein bisschen vor sich her.
Ja. Und wie siehst du auch da die Zukunft? Ich meine, das wird ja alles noch viel näher. Ne? Also jetzt sprechen diese Marktrollen miteinander, aber es rutscht ja alles nochmal, sag ich mal, eine Stufe tiefer Richtung Verteilnetz, Richtung Keller im Haushalt. Und da, also irgendwann gibt es ja wahrscheinlich auch die Marktrolle Wärmepumpe. Und ich spreche mit PV-Anlage und ihr müsst das abbilden. Es wird ja noch viel kleinteiliger, oder?
Ja, was zum Teil zu befürchten ist. Ich sehe bei manchen Sachen nicht zwingend immer den Mehrwert. Also man kann sowas natürlich lösen, indem nicht jedes kleinteilige Gerät mit dem nächstgrößeren kommuniziert oder vielleicht gerade mit einem nächstgrößeren, aber dann die größeren untereinander wieder. Ne? Also sowas, wie man eigentlich angegangen ist mit dem Gateway-Administrator, der dann viele Sachen zusammenführt und genau diesen Austausch von den Werten macht. Dann für alles jetzt eine eigene Marktrolle einzuführen.
Ja, das ist ja ein bisschen übertrieben. Ich dachte nur so vom Gesamtbild, es wird ja noch kleinteiliger auch. Zum Beispiel so Sachen Peer-to-Peer-Handel. Wenn ich jetzt weiß, da ist irgendwie auf dem, mein Nachbar hat da irgendwie noch PV-Strom, meine Batterie hat noch Platz, da wird es ja nach und nach auch so Gesetzgebung runterpurzeln aus Brüssel, die Prosumer stärken, was zum Teil in Österreich ja auch schon so ist. Das müssen diese Stadtwerke ja auch irgendwie abbilden und die gucken dann auf ihr Schläupen und sagen, wie rechne ich denn jetzt hier diese Peer-to-Peer Stromhandels variabler Lasttarif-Dingsbums ab?
Also der Ansatz ist eigentlich immer derselbe, mit dem man da rangehen kann. Das sind Pre-Billing-Systeme. Das heißt, für die Spezialität nutze ich irgendwas Hochspezialisiertes. So machen wir es bei Ladekarten zum Beispiel. Ja, und dann bringe ich es mit ins System, ins Schleupen-Abrechnungssystem, weil ich dann den einen Zugang zum Kunden habe, wo ich Querverweise hinbekomme, wo ich den 360-Grad-Blick auf den Kunden kriege, wo ich ein einheitliches Forderungsmanagement habe und so weiter. Also es wird neben dieser Kernabrechnung, wobei spannende Frage, kann man später mal von der Kernabrechnung sprechen, aber mal von der Energieabrechnung wird es drumherum sehr, sehr viele andere Abrechnungen bringen. Und unser neuer Billing ist so aufgestellt, dass da auch genau diese Möglichkeit geschaffen wird, diese Nebenabrechnung alle dazu zu bringen, weil ich glaube, das ist immer noch das Wichtige, dass das bei einem Kunden verbleibt, dass der Kunde nicht fünfmal geführt wird von jedem Nebensystem, sondern spezialisierte Vorabrechnung und dann kommt das alles zusammen ins Kern-Billing-System.
Also du sagst so ein bisschen, was ihr da vorne auch immer macht, am Ende müssen ja KWHs abgerechnet werden und Euros. Und ist das diese Idee, die du da versuchst?
Ja, noch nicht. KWHs noch nicht mal unbedingt, sondern tatsächlich einen Schritt weiter. Zum Ende müssen Euros abgerechnet werden.
Ach so, okay.
Und das machen wir dann.
Aber ihr wollt nicht jetzt in Mieterstromabrechnung reingehen, in Peer-to-Peer Quartierstromsabrechnungsgedöns. Wollte, oder das hört sich so ein bisschen an, ihr wollt vielleicht warten, bis diese Vorsysteme euch sagen, hier, das sind die Euros.
Nee, beides. Also ich glaube, wir haben die Möglichkeit, in beide Sachen reinzugehen. Wir machen zum Teil Mieterstrom, wir machen Telco-Abrechnung zum Teil, allerdings dann auch ab einem gewissen Punkt erst. Ich glaube, das geht alles. Da ist immer nur die Frage, wo zieht man dann die Schnittstelle rein, an welcher Stelle.
Aber es hört sich immer so ein bisschen vorsichtig an oder so ein bisschen zurückhaltend. Also hört sich jetzt nicht so an, als ob ihr da reinpusht und sagt, Mieterstrom, gib her, ich mache alles. Oder Telco, wenn du sagst, nur so zum Teilen. Oder höre ich das richtig? Oder?
Ja, vielleicht bin ich da ein bisschen nicht euphorisch auf den Sachen. Für mich ist es wichtig, oder tatsächlich für uns ist es wichtig, erstmal den Kern richtig zu besetzen. Ich glaube, das ist unsere Strategie und der Rest kommt automatisch drumherum und da muss man auch keinen Sprint machen, um dort jedes Feld direkt zu besetzen.
Nee, klar. Also ich meine, das ist ja dieses Fokus-Ding, was für Traditionsunternehmen genauso für junge Unternehmen gilt, den Fokus irgendwie nicht verlieren, aber vielleicht ist das ja dann auch eine Sache oder auch genau dann sehr wichtig, dass ihr wegkommt von diesem Image, dass ihr irgendwie euer System irgendwie schützen wollt vor Zugriffen von außen sozusagen, weil alle diese Sachen, die da jetzt neu entstehen, die wollen ja auf euch zugreifen und brauchen vielleicht mal ein Datum und wollen Datum wieder wegschreiben.
Genau, das passt genau dann da mit rein, was wir so vorhaben. Deshalb sage ich so an verschiedensten Systemen, die links und rechts liegen, herzlich willkommen, arbeiten wir gerne mit zusammen.
Ja. Okay, jetzt habe ich noch drei Fragen. Worin bestehen die Nachteile und Hemmnisse in der Entwicklung des Schleupensystems, die darin begründet sind, dass Schleupen ein seit Jahrzehnten gewachsenes System ist? Also, was sind die größten Nachteile noch des gewachsenen Systems?
Größten Nachteile, man schleppt halt viel mit. Ne? Das, was ich vorhin gesagt habe, wo wir jetzt auch teilweise mal so einen Cut gemacht haben. Ne?
Hat das für den Kunden dann einen Nachteil? Also der hängt jetzt auf seiner 2.0 und will auch ins 3.0 oder sagt er dann, nee, das geht jetzt nicht, weil wir müssen hier einen Cut machen. Das Objekt gibt es leider nicht mehr in unserem neuen Datenmodell.
Nee, das eigentlich gar nicht so sehr. Ich glaube, der Nachteil ist, die ist eher intern bei uns zu sehen. Das ist manchmal fürchterlich aufwendig, das nächste dann da noch anzupacken. Ne? Also als wir Schleupen 1.0 designt haben, gab es noch keine Marktkommunikation.
Ja.
Als wir 2.0 gemacht haben, das haben wir eigentlich mit der Einführung der Marktkommunikation gemacht und mit der Entflechtung. Und jetzt merken wir, wenn wir an solche Teile rangehen, ist es manchmal sehr, sehr aufwendig, dort alles einzufliegen.
Ja, das ist ja einfach noch nicht mitgedacht worden, ne? Und da hättest du gerne mal zwei Objekte gehabt, wo du jetzt nur eins hast, ne? Und wo du sagst, ja, das kann ich da leider schlecht anfassen. Aber da hängen ja jetzt dann schon Bestandsdaten drauf. So stelle ich es mir vor aus meinem C64-Basiswissen.
Genau.
Ein bisschen so relationale Datenbanken.
Okay. Das sind so die tatsächlich klassischen Punkte. Also es wird für uns immer aufwendiger, je mehr Varianten wir pflegen, desto höhere Entwicklungszeiten brauchen wir. Und natürlich ist es dann auch immer fehleranfällig. Ne? Also es wird dann tatsächlich komplexer und komplizierter sogar an einigen Stellen.
Dann, gut, ähnliche Frage hatten wir schon. Haben neue Anbieter Vorteile, die grüne Wiese machen, oder haben die Probleme, weil eine Historie fehlt?
Ja, halt beides, ne? Eigentlich schon, ne? Man ist so, was ein Riesenvorteil schon ist, da bin ich wieder beim Thema Entwicklungszeit. Die On-Premise-Fähigkeit und Cloud-Fähigkeit ist schlichtweg ein Kraftakt in der Entwicklungszeit. Ne? Das kostet einem mehr Zeit, beides zu machen. Ich bin viel schneller, wenn ich nur ein System pflege, anstatt dass ich ein System pflege, was, ich habe ja vorhin erzählt, wir haben extrem viel reingesteckt in so Verteilungsverfahren. Das hat ein Cloud-Anbieter nicht das Problem. Ne?
Also so Verteilung, so Weichen, was geht wohin, so in welche Daten oder was meinst du?
Ja, wie kann ich andere Systeme updaten? Ne?
Also updaten, genau, okay. Ja.
Ich habe ja erzählt, wir dehnen 200 Kundensysteme ab innerhalb von einer Woche. Ja, aber auch alles, was da vorkommen kann. Ne? Und wenn ich das selber im Griff habe, dann wird das ja halt wesentlich leichter, ne? Mit Rücksprungen, Methodiken. Also das hilft einem Schon gerade als neuer Anbieter, ich erspare mir Entwicklungszeiten, jetzt an dem Beispiel mal aufkommen. Auf der anderen Seite, was man klar sagen muss, was wir immer als unseren riesen Pluspunkt auch sehen, die haben auch so circa alles an Abrechnungskonstellationen in der Energiewirtschaft schon mal gesehen und bearbeitet, ne? Durch die Breite unserer Kunden, allein auch mal so Themen, die vielleicht ja scheinbar bei den Neuen nicht so sexy sind, Abwasserabrechnung, mhm. Oder dann die Anzahl der Weinfässer zählt, die man pro Jahr berücksichtigen muss, oder Hektarzahlen von Weinbergen. Ja. Da gibt es die ersten Konstellationen, wo man auch eine Engine drauf abstellen muss, dass man da sehr flexibel ist. Also ich glaube, da hilft uns unsere Erfahrung und der breite Schatz von Konstellationen, die es im Markt gibt. Also ich glaub, da sind wir schon ganz gut aufgestellt und haben da sehr gute Lösungen.
Warum migriert ihr denn nicht einfach alle on-premise auf Cloud und sagt so, ey, es gibt nur noch Cloud, so ein bisschen so wie im privaten Bereich, Photoshop ist Adobe, es gibt nur noch die Cloud. Support verlängert nur noch bis dann und dann, und dann kannst du nur Photoshop in der Cloud machen.
Schlichtweg, also vom Aufwand für uns wäre es das Beste.
Ja.
Natürlich haben die Kunden da ihre eigenen Interessen. Die haben Mitarbeiter, die das machen. Die haben in Rechenzentren investiert. Die haben in Hardware investiert. Aber
das kann man doch alles sparen, sagen die Cloud. Da gehst du zu Amazon, ja. AWS hast du es da. Dann kannst du diese ganzen Mitarbeiter, musst doch Kosten sparen, liebes Stadtwerk, lieber Energieversorger. Ist das wirklich so, dass sie dann so, so viel Nächstenliebe haben zu ihren eigenen Leuten?
Also wir haben tatsächlich alles. Das sind teilweise nicht nur Nächstenliebe zu den eigenen Leuten, sondern ich glaube, Stadtwerke haben auch häufig halt ihre kommunale Verantwortung. Und da sind halt mal Arbeitsplätze in Städten, die davon betroffen sind, was ich schon für ein legitimes Argument auch halte. Dann gibt es natürlich eigene Ideen, die was mit Hardware und Rechenzentren zu tun haben, die dazukommen. Natürlich, die Story ist so ähnlich, wie du sie erzählst. Ne? Das erzählen wir unseren Kunden auch. Kommt zu uns. Ich glaube, für die meisten lohnt es sich auch tatsächlich. Aber das dauert seinen Weg. Und wir wollen da auch keinen Druck machen. Wir haben jetzt die Architektur. Wir können beides. Und wollen da auch dem Kunden nicht so viel vorschreiben. Aber
du sagst die Neuen. Also kannst du so sagen vom Verhältnis, wie viel On-Premise bei euch sind und wie viel Cloud?
Ungefähr 20% sind in der Cloud. Mhm. Ja. Und alle neuen Anfragen, wer jetzt sich für einen Systemwechsel entscheidet.
Die neueren schon auch immer.
Sind fast nur Cloud. Also wir haben fast keine Anfrage mehr für ein neues On-Premise-System. Da sind dann die Wege, die der Kunde eh schon gegangen sind, die aufrechterhalten werden.
Ja. Aber ich denke halt immer so, auch diese, gut, klar, Mitarbeiter, finde ich, will da auch gar nicht so den Eindruck erwecken, schmeiß da alle raus und spar Kosten, ganz im Gegenteil. Es ist halt so ein bisschen die Frage, ob man dann, ich weiß nicht, ob man sich da irgendwas verbaut, wenn man da nicht in die Cloud geht und nicht so flexibel ist, oder was diese Vorteile, die alle immer so mit verbunden sind, ne? Ob man sich dann irgendwas abschneidet, sozusagen.
Also im Moment geht das, glaube ich, noch ganz gut mit den On-Premise-Betreiben. Es wird schwieriger, und natürlich ist das für uns genauso eine spannende Frage. Wie ich vorhin sagte, Teile machen wir dann als Managed Service. Ne? Das heißt, die Hardware steht beim Kunden und wir machen da doch die Leistung. Das ist natürlich eine Vorstufe zu Cloud. Ja. Ne? Der Schritt ist dann relativ klein. Und meistens ist es ja tatsächlich so, im nächsten Investitionszyklus, Wirtschaftsplan, kann man dann vielleicht nochmal anders drüber nachdenken, über seine eigenen RZ-Anschaffung.
Okay. Hostet ihr auch bei AWS eigentlich? Läuft Schleupen auch irgendwo auf AWS eigentlich?
Wir selber nicht. Interessanterweise macht es ein Kunde von uns. Der hat einfach mal gesagt, ich will jetzt mal in die AWS gehen, und hat unser System da reingebracht, und das läuft hervorragend. Ja, ja.
Also okay. Warum sagst du ihr selbst nicht? Also eure eigene?
Unsere eigene, also wir selber hosten nicht auf AWS. Wir sind tatsächlich in einem deutschen Rechenzentrum und haben da selbst auch an Technik einiges aufgebaut.
Okay. Was benutzt ihr eigentlich selber für euch? Was ist eigentlich euer Core-System bei Schleupen? Nutzt ihr Schleupen auch Schleupen zum Teil oder?
Nee, eigentlich nicht. Wir haben nicht diese klassischen Abrechnungsprozesse. Ja. Also wir haben, berechnen keine Energie ab.
Ne? Ich dachte aber, dass er noch vom Leo da irgendwas rumsteht, wo er sagt, hier, hol nochmal die Lochkarte raus, wir müssen wieder eine Rechnung.
Das nicht, nein. Wir setzen da Standardsoftware ein und klagen uns mit den ERP-Herstellern dieser Welt rum, die es so gibt und Qualitätsprobleme haben. Nein, Scherz beiseite. Also es ist, ich habe immer gesagt, nee, das, was wir dort reinstecken, machen wir lieber für unsere eigenen Kunden, bevor wir selbst unser System vergolden. Da haben wir nämlich manchmal so gewisse Ansätze und was dann keinem Kunden was nützt. Ne? Und wenn wir was an den Systemen machen, haben 300 Kunden was dafür, dann weiß ich, wo ich meine Investitionen hinlenken muss.
Ja, okay, das ist ein interessanter Punkt. Also ihr seid auch ihr vergoldet dann auch gerne mal was irgendwo ganz hinten im Backend, was klar. Vielleicht nie ein Kunde sieht, aber weil ihr einfach denkt, das muss man jetzt mal ordentlich machen hier.
Und wenn man die Möglichkeit hat und an seinen eigenen Systemen rumspielen könnte, ist die Gefahr immer ganz groß, dass man da plötzlich falsche Schwerpunkte setzt. Ja. Von daher war ich allein psychologisch immer relativ davon entfernt, unser eigenes System einzusetzen.
Aber ihr sagt ja auch, das ist ein bisschen so vielleicht nochmal auch schwenkt wieder zurück zu eurem Unternehmen. Ihr arbeitet ja auch irgendwie nach agilen Prinzipien. Ihr seid ein Softwareunternehmen. Ihr arbeitet nach Scrum. Ihr habt Reviews. Kannst du auch, vielleicht stimmt das auch gar nicht, aber so hatte ich es im Vorgespräch, ja. Aber wie integriert ihr jetzt den Kunden eigentlich? Wie habt ihr das, dass der sozusagen, es ist ja immer die Idee beim Agilen, dass man schnell ausliefert, kleine Inkremente, dem Kunden schon mal zeigt, geht das in die richtige Richtung, dann kann man korrigieren. Habt ihr da so einen Prozess, der auch sozusagen den normalen Abrechner im Durchschnittsstadtwerk daran beteiligt?
Ja, haben wir in der Tat, das haben wir schon seit Jahren so ein bisschen durchgezogen, eigentlich seit Jahrzehnten. Wir sind nicht so kleinteilig, dass wir es in den Sprints direkt machen. Ne? Also wir haben so Zyklen tatsächlich von 3 Monaten, auf denen wir arbeiten. Ja. Und wir haben mit Kunden, da haben wir noch die schönen alten Worte, Facharbeitskreise. Ja. Wo unsere Produktowner hingehen und nachhören, wo gibt es da neue Anforderungen, versuchen das auch ein bisschen zu konsolidieren zwischen unseren Kunden und haben tatsächlich im regionalen Bereich Arbeitskreise und haben auch sowas wie bundeszentrale Arbeitskreise, ne, wo es dann um die großen Themen geht. Mhm. Und die geben uns in der Regel immer ganz gute Listen mit. Und da stimmen wir ab, da machen wir auch mal so ein paar Previews und für Neuentwicklungen haben wir es die letzten Male immer gemacht, damit wir dort tatsächlich agiler sind, haben das zusammen mit einem Pilotkunden gemacht, also wo der Kunde dann wirklich einbezogen wird und wir schnelles Feedback haben und eine kleine Arbeitsgruppe von so einem Experten kriegen wir mal an.
Okay. Und habt ihr dann auch so Hardcore-UX-Designer eigentlich bei euch? Oder wird das immer, macht der Datenbankentwickler die Felder noch kurz mit? Ich meine, du hast das eingeführt, diese grafische Benutzeroberfläche. Du wirst mir das wahrscheinlich gleich um die Ohren hauen. Aber ich würde denken, ihr legt viel Wert auf UX und müsst sozusagen auch viele Leute da sozusagen beschäftigen in dem Bereich.
Ja, genau. So ein bisschen, also wir sind da schon ein bisschen getrennt. Es gibt aber beides. Ne? Also wir versuchen das auch tatsächlich im Moment sogar ein bisschen mehr wieder auszuprägen, dass wir den reinen Oberflächendesigner ein bisschen mehr in die Projekte mit reinnehmen. Wir haben aber auch dort die Generalisten, die praktisch von der Datenbank bis zur Oberfläche alles machen. Wobei die meisten sind tatsächlich in den Geschäftsprozessen unterwegs und wir haben auch zum Beispiel einen Ergonomen, der nur darauf schaut, dass dann alles noch zusammenpasst, was die vielen Leute machen. Der also so Style-Vorgaben macht, der Fragen klärt, wie kann ich am effektivsten suchen, welche Controls setze ich da ein.
Wie hart kann er sich durchsetzen? Weil ich meine, da wird jetzt, also Steve Jobs war ja so quasi so ein Ergonom vor dem Herrn, der aber auch egomanisch das durchgedrückt hat und gesagt, ich möchte eine Taste da haben. Und die alle mussten sich danach richten. Das ist immer so die Frage, wie kommen die dann auch durch, ne, diese Leute?
Ja. Ja, ich glaube schon ganz gut. Also wer sich unsere Oberflächen anguckt, da sieht man manchmal mal, wer es gemacht hat, aber die meisten sind doch sehr einheitlich. Ja. Das Einzige, wo man jetzt halt diesen Generationswechsel sieht. Ich glaube, wir haben gerade in einer neuen Software sehr, sehr viele coole Features reingebaut in der Ergonomie, die dann einfach den Benutzer weiter unterstützen soll. Da haben wir uns echt viele Gedanken gemacht. Ist auch ein echter Wettbewerbsvorteil, glaube ich,
im Gegensatz. Also ich meine, ich habe viel kritisiert bislang oder kritische Stimmen an dich rangetragen, aber ich habe auch gehört, ich weiß nicht, in welchem Bereich das war, Telco oder so, als 3.0 dann da war, haben sie gesagt, ja, aber also als es dann funktionierte, warum auch immer vorher nicht so schnell, war das schon auch ein deutlicher Unterschied in der Ergonomie und in der Art und Weise, wie man damit arbeitet. Also da, das habe ich sozusagen auch gehört. Es halt immer nur so, es wurde immer kritisiert, der Weg dahin, bis das dann von 2.0 auf 3.0 dann so da ist. Nochmal eine Frage zu diesem Agilen, das würde mich auch mal noch interessieren. Wenn ich jetzt so ein IT-Unternehmen habe, wie ihr es seid, und ich arbeite schon ganz lange nach agilen Prinzipien, und das ist ja dann nicht nur diese Artefakte wie Scrum und diese ganzen Meetings und so, sondern ja auch so ein Selbstverständnis als Unternehmen oder wie ich mit meinen Mitarbeitern umgehe, so das Thema Selbstorganisation und wenig Hierarchie. Ich habe ehrlich offen genommen, wir waren ja mal in Berlin, haben das so wahrgenommen, ich habe immer noch so leichten konservativen Touch so wahrgenommen bei euch. So. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch gar nicht so, aber ich habe das irgendwie, weiß ich nicht, vielleicht kommt es auch nur so, weiß auch nicht, wie warum es so bei mir rübergekommen ist, aber was ich fragen wollte, wie hierarchisch seid ihr eigentlich organisiert? Was seid ihr ein hierarchisches Unternehmen, wo ich, ne, Klammer auf, IT-Unternehmen agil, wo ich eigentlich immer denke, nee, aber die Wahrnehmung von außen ist relativ konservativ auch noch. Gibt es da ein Spannungsfeld oder sagt ihr, nee, das ist einfach nur, hast du falsch wahrgenommen, Timo?
Ach, ich glaube, nach außen sind wir deutlich konservativer als nach innen. Das ist so. Ach, ja. Das ist auch zum Teil so gewollt.
Ja, warum? So, weil das Thema Abrechnung, ernstes Thema und so.
Genau, Verlässlichkeit, da geht es um wichtige Daten, da geht es um Datensicherheit, da geht es um Kundendaten. Ich glaube, da damit spaßt man nicht rum. Ja. Nein, also das ist durchaus nach außen so und das ist ein Ruf, wo wir auch durchaus stolz drauf sind. Also ja. Da sehe ich gar keine Notwendigkeit, das zu ändern. Wir wollen da der verlässliche, vielleicht manchmal zu langweilige Partner sein, aber auf den man sich eben verlassen kann. Und dann weiß man, die Abrechnungen sind richtig und man hat eine vernünftige Makro. Ja. Und das sind solide Werte, wo wir auch für stehen. Ja. Nach innen hin, ja, wir haben schon Hierarchiestrukturen über auch die Bereiche, arbeiten dann aber in den einzelnen Teams, glaube ich, sehr agil. Und was man so ein bisschen sehen muss, durch die Breite der Mannschaft, die man hat, wir sind keine App-Entwickler, wo jeder wirklich so komplett losgelöst ist. Ne? Unsere ganze Softwareentwicklungsmannschaft arbeitet schon immer in dieselbe Richtung, zum selben Release-Termin. Das ist war tatsächlich, als wir mit Scrum angefangen haben, eine große Definitionslücke. Wie kriegt man viele agile Teams zusammen? Das war einer unserer Hauptpunkte, wo wir so in der Methodenberatung und auch mit externen sehr viel uns das angesehen haben, wie kriegt man große Systeme gebaut. Das ganze Scrum war am Anfang für kleine Systeme gemacht worden und da sehr agil zu sein. Und jetzt sind wir im Markt mit einem sehr großen zusammenhängenden System und auch noch mit sehr starren Zeitvorgaben über die Marktkommunikation. Das war so ein bisschen methodisch eine kleine Herausforderung bei uns, wo wir immer so ein bisschen nachschärfen mussten.
Ja. Und was ist denn dein Team eigentlich? Also eigentlich wie seid ihr denn organisiert? Wie habt ihr euch das strukturiert? Gibt es ganz viele POs quasi, Product Owner für den verschiedenen Bereichen? Da gibt es einen Head of PO und...
Ja, das gibt es auch. Aber wenn du von mir schaust dadurch, dass ich für den gesamten Markt EWW zuständig bin, Energie- und Wasserwirtschaft, wie wir das nennen, ist es bei mir eher so, die nächste Ebene geht es erst in die funktionale Rollenebene. Nämlich? Also es gibt den Vertriebs- und Marketingleiter, es gibt den Direktor Softwareentwicklung, es gibt den Direktor Consulting, es gibt die Verantwortliche für den Kundenservice. Ja. Und das läuft dann bei mir zusammen. Also tatsächlich, dass es von mir erstmal so funktional runtergeht in die einzelnen Bereiche und dann in die entsprechenden Teams.
Ja, und das ist sozusagen aber dann dein Team, oder?
Quasi genau, das ist
mein. Ja. Und genau. Arbeitet ihr auch, das möchte ich auch mal, gibt es auch bei euch ein Daily, dass ihr sagt, wieder hier oder ein Weekly, wir haben Sprintplanung, was wollen wir in den nächsten 2 Wochen schaffen? Macht ihr das auch oder macht da dann jeder doch so sein und man montags immer um 10 gibt es kurz einen Rapport an den Volker sozusagen? Oder habt ihr auch sowas von diesem Geist dieser agilen Teams bei euch?
Ja, also so klassisch kommt es tatsächlich nicht vor, ne? Weil hat der Vertriebler was mit dem Sprint zu tun, manchmal weniger, ne? Das ist dann nicht alles immer so zusammen. Wir haben tatsächlich einen Punkt, wo wir uns alle abgleichen. Das ist immer am Freitagmittag, 12 Uhr Mittagsmeeting nennt sich das, wo tatsächlich sich über 20 Leute dann zusammentreffen, aber sehr schnell die Themen mal durchgehen. Wo gibt es Probleme bei Kunden? Ja. Wo steht die Software? Was ist in der Auslieferung? Was ist im Test? Gibt es irgendwie was Neues an der Kundensituation? Und dann mit meinem eigentlichen Team haben wir auch feste Termine. Jeder reportet auch ein bisschen einzeln an mich. Und wir treffen uns aber auch regelmäßig in dieser Gruppe, jetzt meist virtuell, um so die einzelnen Stränge zusammenzubringen.
Aber ist das nicht auch ein bisschen komisch so? Also, weil du auch gerade sagst, jeder reportet nochmal so einzeln an mich. Das ist ja alles so, also ich frage da jetzt nur so rein, weil wir auch nicht bei der Quantum eine agile Transformation so hinter uns haben. Und da wollte man das ja alles weghaben, diese Eckzimmergespräche, Hinterzimmergespräche, die 1-1-Gespräche. Nee, man will immer im Team das haben. In der Retro soll das alles rauskommen, sozusagen, was sonst immer sozusagen im Hinterzimmer vielleicht besprochen wird. Bin ich da nur so, weiß ich nicht, wie siehst du das? Also ich denke mal, warum machen die das nicht auch da oben? Warum genauso, dass der Volker sich sagt, heute nehme ich mir das vor und morgen sagt dann dein Kollege, hast du es denn gemacht? Und du sagst, nee, nicht geschafft. Und dann, okay, aber jetzt, dass man da nicht auch so arbeitet, sondern da eher noch so klassisch. Jeder hat so seinen Bereich, man stimmt sich vielleicht ab.
Ja, ich glaube, das passiert an den Schnittmengen. Wenn jeder alles machen würde, ich glaube, wir würden da auch sehr viel Kapazität dran verschenken. Das ist, man muss wissen, was die anderen machen, um seine Arbeit, um gemeinsam als Team zu funktionieren. Man muss aber nicht jeder muss bei jedem Schritt dabei sein. Ich glaube, da verliert man auch an Stringenz und Klarheit für seine eigenen Aufgaben. Geht auch um Verantwortung natürlich bei solchen Sachen. Und jeder hat da seinen Verantwortungsbereich. Und ja.
Aber du weißt, was ich meine, ne?
Ja, also, ja.
Ich gucke mir das immer, das wird dann ja oft auch, vielleicht reite ich dir jetzt auch ein bisschen lang drauf rum, aber es wird dann gesagt, okay, wir machen jetzt agil, aber dann wird immer gesagt, ja, das machen dann die Teams, das machen die IT, aber es ist selten, dass ich mal höre, dass sich auch ein Vorstand sagt, natürlich, das gilt auch für uns, wir machen es genauso, wir liefern aus, unsere Kunden sind die Mitarbeiter, wir machen Reviews, wir so, also das, da hört es dann oft immer auf. Und ja, da wollte ich einfach mal reinfragen. So.
Ja, also ich sehe das nicht so dogmatisch, aber in beide Richtungen. Ne? Also ich muss nicht agil sein, um hip zu sein, sondern ich muss es mit Augenmaß betreiben, da wo es sinnvoll ist und da wo es nicht sinnvoll ist, macht man es eben nicht. Ne? Also man übernimmt Teile der Methodik sicherlich, gerade in der Abstimmung und in der Informationsverteilung, aber ich sehe jetzt keinen Vorteil jeden Prozess.
Naja, ich denke das immer, weil da ja, es sind ja nicht nur eine Methode, sondern auch ein Wert, der dahinter steht, ne? Der ja sehr universell dann ist. Oder ist es ein gewisses Menschenbild oder wie man sozusagen, das ist ja oft, ist ja eigentlich ein bisschen größer sozusagen gedacht. Ja, okay, ich merke schon, aber da, ja, okay. Das finde ich ganz, ganz interessant. Was bist du selbst für eine Führungskraft so? Oder wie würdest du dich beschreiben? Bist du noch micromäßig so unterwegs? Sagst du jetzt wahrscheinlich nicht, aber so bist du ein Kontrolltyp oder bist du dieser Servant Leader, der sagt, loslassen, mach deine Fehler, wenn sie nicht allzu schlimm sind, in der Sandkiste bleiben, dann ist gut? Oder?
Ja, Ich glaube, so ganz in der Schublade zu packen, bin ich da tatsächlich nicht. Also ich glaube, ich gebe den Leuten schon eine große Freiheit. Das habe ich immer so gemacht, wo ich gesagt habe, wir treffen eine Grundverabredung und in dem Rahmen kann der Einzelne das machen. Was aber kein Widerspruch ist, Controlling gehört trotzdem dazu. Das muss dann nicht wöchentlich kleinteilig sein, aber dass man immer wieder gewisse Sprungpunkte hat, wo man sagt, okay, und jetzt überprüfen wir mal unsere Absprache. Und wo ich mir dann auch berichten lasse, wie sieht's damit aus, wie sieht's damit aus. Mhm. Ich bin manchmal sehr kleinteilig unterwegs. Ich interessiere mich für viele Sachen und gehe dann auch wirklich tief rein und spreche mit unserem Direktor Softwareentwickler über Softwaretechniken und spreche mit dem Vertriebler über einzelne Kundensituationen. Ja, und lass mir auch vielleicht berichten, wie unser Management-Tool für Projekte ist. Also ich bin da immer sehr detailverliebt und nehme dann die Freiheiten, immer dann auch in jede Richtung so ein bisschen reinzupieksen und mir das genau anzusehen, weil ich es auch verstehen will. Mhm. Von daher bin ich nicht der, der nur Aufgaben verteilt, sondern ich will es tatsächlich auch immer die Lösung verstehen.
Und wer challenge dich jetzt so? Ich stelle mir mal vor, wenn man da ganz oben ist. Wer challenge dich denn eigentlich so? Ich weiß, da gibt es irgendwie Anteilseigner und so auf diesem, aber so wer hinterfragt oder wer lässt sich mal von dir berichten, Volker? Was hast du dir denn vorgenommen? Gibt es da auch so einen Kreis, den du hast, außer jetzt den, ich muss sozusagen meinen Gesellschaftern in irgendeiner Versammlung so gremientechnisch was erzählen, aber so auch ganz positiv gemeint?
Gremientechnisch natürlich. Also wir sind tatsächlich relativ häufig zusammen, als die Eigentümer sind und ehemaligen Vorstände. Also die schauen da schon sehr genau drauf. Eigentlich ist es das, was ich eben also ein bisschen dieses Management Board genannt habe. Also ich bin sehr stark im Austausch mit meinen Kollegen, dem zweiten Vorstand und aber auch mit den Leuten, wo ich eben gesagt habe, das ist mein Team. Also wir schauen uns das schon untereinander durchaus an und sind da auch sehr offen in der Kommunikation.
Ja. Okay. Also auch positiv gemeint. Ne? Man erkennt seine Marotten und sagt, hier, Volker, ich weiß, das machst du nicht so gerne, aber das macht doch mal. Also jeder hat so seine Stärken und Schwächen. Und ich stelle mir vor, wenn man da jetzt gar keinen hat, mit dem man sich auch mal im geschützten Raum dann gegenseitig challenged, dann ist das auch einsam da oben, auch wenn man dann...
Nee, also das Problem habe ich nicht. Also ich fühle mich da nicht allzu einsam, sondern bin da sehr nah dran.
Apropos oben, im neuen Gebäude sitzt ihr da auch klassisch ganz oben, Vorstand und so. Ich muss gerade da denken, weil Henning Deters hier im Podcast, hat mir das immer noch so eingeflasht. Nee, ich bin dann ganz nach unten gegangen. Ist natürlich auch ein bisschen symbolisch sozusagen, aber wie ist es bei euch?
Ja, ich sitze ganz oben.
Ja, wenn es so ist, ist so.
Erwischt, ja.
Aber Volker, es gibt keinen fairen Parkplatz, nur für dich, oder?
Vorstand? Also bisher noch nicht, aber den wird es wahrscheinlich auch geben.
Ich finde es ja schön, wenn du so ehrlich bist und nicht so, wenn es so ist, ist das so. Punkt. Vielleicht können wir noch mal so ein bisschen kurz gucken. Wir springen auch schon recht lang. Ich gucke ja auch immer ein bisschen nach der Zeit, beziehungsweise eigentlich denke ich immer, solange ich noch Lust habe. Ich hoffe, du hast noch ein bisschen Lust. Können wir noch ein bisschen quatschen. Wo siehst du denn, wo geht das Ganze so hin? Wo geht so diese Branche hin, in der du da bist, wo du die IT machst und was bedeutet das für Schleupen? Was sind so die großen Linien, die du siehst oder die großen Bälle, die du schlägst? Wo guckst du da hin? Oder was, wo du sagst, auch ja, weiß ich nicht, wie sich es entwickelt oder was siehst du auch für Fragezeichen oder?
Also wo ist natürlich jetzt global galaktisch erstmal von der Fragestellung, ne? Denn wenn ich so ein bisschen einschränke, ich hoffe, die Branche geht nicht dahin, dass mehrere große Player alles dominieren. Also ich finde die Rolle der Stadtwerke und die kommunale Aufgabe immer extrem wichtig. Bin total neidisch. Ich komme aus dieser kleinen Stadt, die wir eben schon erwähnt haben, Kleinstadt Deutschlands, die kein Stadtwerk haben und bin immer total neidisch, wenn ich höre, was unsere Kunden, die Stadtwerke, Gutes für ihre Kommune tun.
Also Mahl hat kein Stadtwerk?
Mahl hat kein Stadtwerk und hat deshalb auch kein vernünftiges Schwimmbad und hat kein ÖPNV geht, aber alles andere schleift so ein bisschen. Ja. Und von daher finde ich die lokale Aufgabe eines Stadtwerks, sei es auch noch so klein, eigentlich für extrem wichtig. Von daher, wo geht es hoffentlich nicht hin, dass diese irgendwann mal abgelöst werden. Heißt, als Gegenpol, irgendwie muss man das, und das ist dann der Weg zu uns zurück, solchen Einheiten auch ermöglichen, effizient arbeiten zu können. Und da sehe ich unsere Rolle drin. Ich sehe aber auch unsere Rolle da drin. Ich habe vorhin schon gesagt, wir wollen angreifen, wollen gar nicht den Markt verteidigen, wir wollen angreifen. Das eben mit größeren Kunden zu verknüpfen. Sprich, die Vorteile, die man als Größerer holt, dann auch bis zu einem kleineren runterzubringen. Und da sehe ich eine gute Chance. Da sind genau diese Automatisierung, das ist Arbeitsteiligkeit. Vielleicht muss man da auch nicht nur über IT-Unterstützung, sondern auch personelle Unterstützung nachdenken in BPO-Bereichen, sodass man da eine Effektivität hinbekommt. Ich habe das vorhin mal so ein bisschen angedeutet, über was sprechen wir bei im Moment vom Schleuten-System. Einige Kunden sagen, naja, wir können Skaleneffekte holen, weil wir so viele Punkte zum Abrechnen haben. Ich sage immer, unsere Kunden können die Skaleneffekte auch holen, weil wir als Schleupen 10 Millionen Verträge abrechnen. Also die IT, da ist es relativ egal. Und auch eine Mandantenaufsplitterung ist relativ egal. Heißt aber, man muss dort auch bei vielen kleineren, mittleren, aber auch bei den größeren in mehr Standardisierung gehen. Ich glaube, da ist eine Riesenchance für den Markt, um das Ganze, was wir zurzeit betreiben, vom Aufwand zu reduzieren. Weil, ehrlich gesagt, Abrechnung ist gar nicht so schwierig. Und man kann das mal schnell machen. Und auch die Marktkommunikation, wir waren vorhin mal beim anderen Thema bei Vergolden. Wir sind bei gewissen Prozessen beim reinen Vergolden. Wir haben eine gut funktionierende Marktkommunikation in Deutschland, machen die aber immer wieder labil, weil wir irgendwelche Mini-Prozesse neu einführen. Ich glaube, das muss sich mal setzen und der Markt braucht mal ein bisschen Ruhe. Vielleicht auch nur diese 90%-Lösung, die wir jetzt haben, durchzuziehen, und da kann man, glaube ich, viele Effizienzen stemmen und dass dieses Marco-Thema gar nicht mehr so sehr im Mittelpunkt ist, weil eigentlich, wenn es mal eingeschwungen ist, sollte es laufen, wenn nicht ständig dran rumgefrickelt wird. Und da sehe ich eine Chance, da wünsche ich mir, dass der Markt dahin funktioniert, damit man eben solche weiteren Tätigkeiten wie tatsächlich mal Smart-Meter-Einführung hat man mal als Nation vor, mal wirklich zu Ende zu bringen und mal wirklich ein paar Nutzen rauszuziehen und dass man dort auch mit Systeme im Markt hat und da wollen wir uns drauf hinarbeiten, die dann in der Lage sind, Zeitvariable, Lastvariable, Tarife monatlich abzurechnen, aber ohne da einen riesen Aufwand drauf zu machen, sondern das müssen Systeme einfach können, Continuous Billing, also vorhin mal als Thema haben. Und ja, im Idealfall, da schlägt da mein Technikerherz, fragt ja auch dann das Abrechnungssystem beim Smart Meter an, gib mir mal deinen Wert. Ne? Dann brauche ich keinen Lauf mehr machen, ja, der mir Werte besorgt oder ein Ablesetourplan. Ja. Sowas kann man, glaube ich, alles automatisieren und dann kriegt man auch da die Prozesse extrem entschlackt vom Aufwand. Und da könnte mir die Energiemarkt in der Zukunft jetzt Perspektive Abrechnung ansehen. Dazu kommen natürlich diese ganzen Nebentätigkeiten, Energiewende, Einführung von Erneuerbaren, dezentrale Erzeugung und. Aber mein Plädoyer als jemand, der Abrechnungssoftware macht, lass uns den Part mal leicht machen, damit ich genügend Luft habe für die anderen Sachen. Das ist ein bisschen die Vision.
Aber warum verbasteln Sie sich dann immer alle so diese Abrechnung auch? Also so ein Argument bei PowerCloud war ja auch immer so, das ist der Standard, wir ändern den auch nicht. Das ist diese nicht differenzierenden Prozesse, wie die das nennen, das bleibt so. Und ich meine, ja, ich habe den, also ich weiß nicht, in der Vergangenheit wurde, glaube ich, aber auch da auch noch ordentlich rumgebastelt und gesagt, also ich hatte das mal die Mandy Schwerend hier von LyncTech gefragt, was waren denn das immer für Anforderungen, die, und dann sagt sie, ja, manche wollten ganz am Anfang irgendwie auch mal den Prozess umsetzen, Lieferant lehnt Kündigung ab und Lieferantenwechsel ab. Also so nach dem Motto, nee, ich spiele nicht mit bei der Marktliberalisierung, können wir das nicht auch ablehnen und haben das dann in die Software reingepackt, wo du sagst, du, das ist jetzt irgendwie, das ist nicht vorgesehen in den Marktrollen, im Marktdesign und deswegen machen wir das auch nicht. Habt ihr auch so Erfahrungen gemacht, dass ihr Sachen umgesetzt habt, wo ihr gesagt, sag mal.
Ja, also gibt's schon. Also so Ablehnung habe ich tatsächlich noch nicht gehört, dass jemand das zwangsweise ablehnt. Aber natürlich hat man allein schon, wir hatten im ersten Ansatz eine Geschichte, die ich immer gerne erzähle, alles wirklich nach Vorgabe umgesetzt. Und dann kamen so die ersten Vertriebe an, ja, aber ich nehme das auch, wenn ein Feld fehlt. Ja. Das kann auch ein Muss-Feld sein, ich will ja einen Kunden gewinnen.
Genau, ja, okay.
Solche Sachen sind natürlich auch gerne drin. Oder wer reagiert wie hart auf Fehler? Ne? Ist man da tolerabel oder nicht tolerabel, weil irgendwelche Felder fehlen? Und dann gibt es natürlich unterschiedliche Interessen, natürlich. Ja. Ne? Wer gewinnt den Kunden, wer verliert ihn? Ja. Die das dann plötzlich anders sehen.
Mhm. Aber du bist schon der Meinung, dass auch so ein Abrechnungstool, also ich glaube, Stadtwerke müssen schon vorne flexibel sein, sozusagen am Markt. Ne? Und wenn Sie mal so ein Koppelprodukt, Bündelprodukt, so ein Tarif, das darf nicht immer ein Projekt sein, sozusagen, ne? Sondern vielleicht im Gegenteil auch zwei Klicks und noch, und schon ist es irgendwie auf der Homepage drauf und
genau. Auch, ne? Tarifdesign muss total leicht sein.
Ja.
Das ist in der Regel machbar. Der nächste Schritt ist, wie kriegt man das dann ausgerollt zum Kunden hin? Ne? Also nur ein Tarif zu designen reicht ja noch nicht aus, so wie du sagtest, auf die Homepage oder bei irgendeinem Anbieter. Ich glaube, da muss man noch mehr automatisieren, damit man dort flexibel ist. Weil natürlich ist es die Differenzierung, die man hat.
Ja.
Was aber im Endeffekt alles, was da an Tarifen entsteht, ja, ist von der Abrechnung her nicht schwierig. Ne? Es ist Prozesse drumherum.
Okay. Ja gut, vielleicht letzte Fragen. Vielleicht nochmal so ja, an dich, was motiviert dich, glaube ich, das habe ich so ein bisschen hier rausgehört, also auch so im Detail wissen, wie das funktioniert, was wir dort bauen, dass es irgendwie so diese kommunale Idee auch sozusagen am Leben erhält, dass du, ja, dass es einfach wird. Du hast mal so ein Interview gemacht hier mit die Energiewende möglich machen, also Möglichmacher sein. Was lernst du denn gerade, was du noch nicht so gut kannst, Volker? Gibt es da auch bei dir noch nach so vielen Jahren bei Schleupen, gibt es so?
Was lerne ich, was ich noch nicht so kann? Beruflich, ich muss ein bisschen mehr geduldig sein. Also,
du bist ungeduldig.
Ich bin ungeduldig, tatsächlich. Ich bin immer Sachen mal schnell fertig zu machen. Da werde ich manchmal ungeduldig, wenn mir die zu lange dauern.
Ja.
Also das kann ich dann nicht haben.
Bei dir selbst auch, wenn du jetzt dann mal Ruhe brauchst für irgendwas, dann...
Bei mir selber.
Hast du aber die Geduld mit dir selbst, mit anderen.
Genau, das muss dann abgeschlossen sein. Das muss... schnell passieren. Also ich glaube, da muss ich mich noch ein bisschen geduldiger zeigen an gewissen Sachen. Aber sonst, ja.
Bist du denn so ein Arbeitstier? Hast du lange Tage und machst richtig, bist du so ein richtiger, nicht Workaholic, aber schon ein
langjähriger
Arbeiter?
So, ich arbeite gerne, ich arbeite auch viel. Ich bin aber auch, zum Anfang hast du es mal gesagt, Konsequenz. Also ich mache dann auch mal einen festen Rhythmus und dann mache ich halt um 7 Uhr abends Feierabend. Und dann ist aber auch Feierabend und fokussiere mich dann, dass ich so einen Termin dann auch einhalten kann. Ja. Also von daher, das versuche ich dann schon deutlich zu trennen zwischen Arbeit und Privat und versuche mir auch da die Freiräume fürs Private zu nehmen. Und
was machst du dann, um den Kopf wieder frei zu kriegen? Was ist so dein Ausgleich?
Ich darf es jetzt fast gar nicht sagen. Also viel Familie. Neuestes Hobby, nachdem die Kinder groß und ausgezogen sind, ist unser Hund.
Aha,
und sportlich ist es so, ich habe tatsächlich angefangen, vor 3 Jahren zu golfen. Ich war, die Ausreden-Story erzähle ich ja immer so ein bisschen mit. Ich habe früher sehr viel Hockey gespielt und bin großer Hockey-Fan, sehe das auch immer noch selber. Ja. Aber das machen meine Knie nicht mehr so wirklich mit. Ja. Und für einen Hockeyspieler ist es dann irgendwie die nächste Evolutionsstufe zu golfen. Man kann gegen den Ball schlagen und kein Gegner nimmt dann den Ball weg. Das hat dann schon seine Vorteile. Und das beruhigt. Also schön im Freien eine Runde Golf habe ich echt Gefallen dran gefunden.
Aber wieso ist dir das unangenehm? Ist das dir jetzt so elitär oder was? Sagst du?
Ja, hat irgendwie einen schlechten Ruf. Ich höre immer von meinen Kumpels aus dem Ruhrgebiet, kommt das meistens mit einem Spruch zurück, wenn man dann golft.
Jetzt golft er auch noch.
Jetzt golft er auch noch. Nein, die habe ich inzwischen auch alle überzeugt und die spielen mit mir Golf. Also alles gut.
Gibt es irgendjemanden, der dich inspiriert? Hörst du so Podcasts, auch andere? Oder gibt es Bücher oder gibt es Leute, wo du immer mal hinguckst, um zu sagen, ja, der macht's auch geil oder die?
Weniger. Also wenn ich so Bücher, Hörspiele oder so, höre ich meist tatsächlich irgendwie was zum Ablenken, irgendwelche Krimis oder was Lustiges in dem Sinn. Was ich Podcast-Bereich gibt es auch wenig Leute. Was ich mir anhöre, tatsächlich der Klassiker aller Podcasts, Gemischtes Hack.
Genau, hast du mir erzählt, von deinem Sohn empfohlen quasi.
Genau, von meinem Sohn empfohlen, um so die Generation zu verstehen. Das ist ja auch die Generation, die jetzt bei uns in den agilen Teams arbeitet. Ne? Das ist, da um noch so ein bisschen dabei zu bleiben, genieße das auch sehr, dass ich da ein gutes Verhältnis zu meinen Kindern habe. Und um die Leute dann auch zu verstehen.
Gibt es irgendeinen Punkt, wo du sagst, das checke ich nicht oder das verstehe ich nicht, warum die das so machen oder warum sie, oder gibt es da irgendwie so?
Also spontan fällt mir nichts ein, also von daher wird es wahrscheinlich gar nicht so geben. Ich bin da immer sehr offen und verständnisvoll, glaube ich, und versuche es dann eher zu hinterfragen, warum.
Genau. Achso, letzte Frage jetzt aber auch. Spielst du, bist du Gamer auch, wenn du so, oder bist du nur mit Codezeilen sozusagen? Das ist dein.
Also Gamer eigentlich nicht. Habe ich irgendwann mal während des Studiums aufgegeben, groß was zu spielen, wenn dann höchstens mal ein paar Minuten auf dem Handy irgendwas zum Entspannen.
Aber deine Kinder, Fortnite oder so, wird da auch gespielt, oder?
Ja.
Kennst du, ne?
Ja. Genau, das kenne ich.
Okay, Volker, ich danke dir ganz herzlich.
Ja. Prima. Vielen Dank.
Ja.
Auch dir, Timo, war sehr interessant. Und auch ein bisschen kritisch wie angekündigt, aber ich glaube, so ist das im Leben.
So, dit haben wir, würde Felix Lobrecht jetzt sagen. War es spannend für euch? Glaubt ihr, dass Schleupen zukünftig noch gut mithalten kann mit den neuen Anbietern wie PowerCloud oder LyncTech? Glaubt ihr, dass sie angreifen können und auch vielleicht gewinnen können, die eine oder andere Schlacht? Kennt da draußen vielleicht noch jemand den ZX81 mit Folientastatur? Oder was war euer Coming-out-Rechner als IT-Nerdin? Ich habe mich auf jeden Fall gefreut, dass ihr heute wieder dabei wart. Als nächstes kommt hier der Florian Meyer-Delfo in den Podcast von Instalien. Und wir gehen der Frage nach, wie die HandwerkerInnenlücke der Energiewende gelöst werden kann. Also, bleibt dran, viel Spaß, bis bald. Mein Name ist Timo Eckers von Utility 4.0. Ihr findet den Podcast bei Apple, Deezer, Spotify und natürlich auf unserer Website utility4.0.net. Alles Gute für euch und bis bald hoffentlich.